Johannes Karnik, der jetzt hierher kommt, und ich, wir haben das ein bisschen vorbereitet. Ich glaube, mit 200 Absagen ist es nicht getan. Es war, ist, und deshalb sind wir happy, dass Sie kommen.
Nee, ich sehe ja, das ist ja, ich meine, das spricht ja etwas an, was uns alle natürlich bewegt. Nur ich kann mit dem Begriff anspruchsvoll nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Weil ich entweder ist es eine Sache, ist gut oder sie ist nicht gut. Und das kann in jedem Genre, kann es gut sein oder nicht gut. Mhm. Es kann anspruchsvoll sein und sehr langweilig und schlecht gemacht, und es kann Trash sein und extrem gut gemacht.
Ja, okay. Also. Das vertiefen wir gleich noch. Ja. Herr Lambi sitzt von mir aus links außen. Im Grunde hat er keinen Grund, sich zu beklagen. Sie sind so ein bisschen was wie der Doku-Star, dem die alles zu Füßen gelegt wird in der ARD und anderen Sendern. Und wenn Sie was einschicken, Exposé, dann wird es abgehakt und genommen.
Ich wünschte, Sie hätten recht.
Stimmt es nicht so ganz?
Ja, also vielleicht tun wir uns inzwischen ein bisschen leichter, aber natürlich müssen auch wir kämpfen um Budgets, da werden wir gleich drüber reden, um Sendeplätze, prominente Sendeplätze. Ich will mich nicht nur beklagen, aber es geht, glaube ich, in der Diskussion nicht nur um meine Person. Mhm. Also es geht um eine Branche, und da hat man Anlass zur Sorge. Mhm.
Sehen Sie bei sich persönlich in den Werken, die Sie abgeliefert haben, einen Fortschritt tendenziell, dass Sie mehr Spielraum gestalterisch in den letzten Jahren hatten, weil Sie eben sich einen Ruf erarbeitet hatten?
Ja, das wird wahrscheinlich jeder in seinem Bereich sagen. Also wenn man eine Weile in der Branche tätig ist, dann, wenn man sich nicht ganz falsch verhält, dann fällt es einem leichter, Stoffe unterzubringen. Insgesamt beobachte ich, dass bei vor allem der ARD nicht in den letzten Jahren, aber in den letzten Monaten und in den letzten Wochen sich doch ein paar Dinge entwickeln. Ich finde durchaus zum Positiven. Mag nicht jedem gefallen hier, aber diesen Trend sehe ich sehr wohl. Gerade in den letzten Wochen sind ein paar ganz bemerkenswerte Dokumentationen ausgestrahlt worden, die auch nicht uninteressant in der Regel eine gute Quote hatten. Gute Resonanz, da wurden Diskussionen angestoßen, das ist das, was ich mir erhoffe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber das ist nicht selbstverständlich, und da braucht man Redakteure, die Mut haben müssen. Und das finde ich bezeichnend, dass man in dem großen System ARD und ZDF Redakteure braucht, die Mut haben. Ich meine, die werden bezahlt dafür, dass sie Programme zulassen, betreuen, da braucht man keinen Mut. Also das beschreibt eigentlich, dass es eine Ausnahmesituation ist.
Professor Stutterheim sitzt neben ihm. Wenn Sie den Begriff anspruchsvolle Produktionen hören, können Sie mit dem Begriff was anfangen?
Also da kann ich nur zustimmen. Es gibt gut gemachte Filme, es gibt sehr gut gemachte, unterhaltsame Filme. Und ich wünsche mir, dass jedes Programm anspruchsvoll ist im Rahmen dessen, wofür es gemacht ist und das Publikum nicht für blöd verkauft wird. Da haben ja schon viele Leute drüber geschrieben. Also Fernsehen bietet die Möglichkeit, genauso wie das Kino, für viele verschiedene Menschen viele verschiedene Programmangebote zu unterbreiten. Und da geht es nicht darum, dass man den sozusagen kleinsten gemeinsamen Nenner trifft, sondern vielleicht, wie es der Kulturauftrag auch vorsieht, der Fernsehauftrag vorsieht, dass man auch Minderheiten und kleinere Interessengruppen, kulturelle Identitäten in den Blick nimmt und quasi ein vielfältiges Programm anbietet. Aber natürlich, also anspruchsvoll ist so ein ganz merkwürdiges Wort eigentlich, ja, also wo gleich so Didaktik, Aufklärung, alles mit eingeschrieben ist und die Unterhaltung sozusagen gleich ausgegrenzt. Und eigentlich geht es ja darum, eine Kombination zu schaffen zwischen Unterhalten und etwas mitteilen, was gut erzählen, die Menschen einzuladen, mitzudenken, sich angesprochen zu fühlen oder, wie Kant sagt, die Körpersäfte in Wallung zu bringen.
Ja, das können Sie heute Abend tun, da haben Sie die Bühne frei in jeder Hinsicht. Frau Agnes Kircher vertritt hier auch ein bisschen die AG DOC als stellvertretende Vorsitzende, damit auch die Breite der Positionen auch vertreten ist. Und ansonsten machen Sie im dokumentarischen Film alles, haben Sie gesagt, und stehen dazu von Werbung bis zum absoluten relevanten Dokumentarfilm.
Ja, weil ich kann mich da nur anschließen, es gibt gute oder schlechte Filme, und es gibt auch in jeder jedem Imagefilm, also Werbung habe ich bisher nicht gemacht, aber auch in jedem Imagefilm eine Position, wo man eine filmerische, erzählerische Haltung finden kann, und auch innerhalb der AG DOC, weil das gerne auch, sagen wir mal, nach außen so wahrgenommen wird, gibt es unterschiedlichste Positionen. Es gibt nicht in der AG DOC die Position, wir wollen nur den künstlerischen, anspruchsvollen, langen Kinodokumentarfilm. Es gibt genauso viele Mitglieder, die die sogenannten Formate machen, die mit Dokusoaps groß geworden sind, die gemacht haben, die auch Magazine machen. Also das kann man überhaupt nicht so sagen, dass der Dokumentarfilm ist nur diese eine Produktion. Und da stehe ich auch dahinter. Und man muss aber jedes davon gut machen und mit Inhalt und Herzblut. Ich glaube, das ist irgendwie das Interessanteste, dass das Herzblut so leicht verschwindet. Und es hat auch mit dieser ganzen Prozedur, wie es oft geschieht, dass man in Institutionen mit seinem Thema rumläuft und dass man es eben entweder nicht unterbekommt, vielleicht auch manchmal innerhalb einer Redaktion auf Widerstand stößt. Aber dieses Herzblut, an das müssen wir uns alle appellieren, die Macher, aber auch die Redakteure in allen Bereichen. Also das wäre meine These. Und dann kommen auch gute Filme bei raus.
Sie sind quasi seelenverwandt mit Pippe Dankwart, weil er ja auch sozusagen ein Faible hat für Werbefilme und Audi bereichert mit seinen Regiequalitäten.
Das war BMW, glaube ich.
Auf der Homepage steht Audi.
Die Seelenverwandtschaft weiß ich nicht. Das Herzblut da, ist auch ein viel zitiertes Wort, das, wie ich finde, dann doch oft zu kurz greift. Über die Möglichkeiten, die wir heute reden oder reden sollten, sind natürlich, wenn ich mal sagen würde, das Fernsehen der 80er Jahre war besser als heute und das ist 30 Jahre her, dann hätten wir einen Ansatzpunkt, produktiv über Quoten, Druck, über sozusagen Mut, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, das heißt auch Themen anzugehen, sie radikaler, härter zu machen, nicht den sogenannten Zensus schon im Kopf vorneweg beim Anbieten, das wird sowieso nicht durchkommen, das geht bis hin auf die Formatlängen. Ich finde auch den Begriff der Dokumentation immer so ganz furchtbar, weil da das Wort Film schon gar nicht mehr vorkommt. Also auch wenn wir heute mit digitalen Medien arbeiten, ist der Dokumentarfilm als ein Genre, ob er nun kurz, lang fürs Fernsehen oder fürs Kino gemacht wird, eine künstlerische Form, wie die Erzählung zum Roman jeweils eine eigene literarische und keine Verballhornung im Sinne, dass man etwas bezeichnet, was oft nur bebildertes Radio ist.
Was war denn aus Ihrer Sicht in den 80er Jahren besser im Fernsehen?
Na, es war insofern das Sprechen über Film und Sprechen über Gesellschaft und Sprechen auch als ein gesellschaftliches und intellektuelles Bewusstsein einfach anders war. Ich erinnere mich an Jens, der mit der Kreide dastand und den Entfremdungseffekt von Brecht erklärte im Fernsehen. Dass die Auseinandersetzung der Sendereihe zum Beispiel aus dem Laden, wo Sie herkommen, die Stuttgarter Schule, dort aufgebrochen sind aus der schreibenden Zunft, um das Fernsehen auch zu revolutionieren. Das ganze Direct Cinema, das in den 60er Jahren begonnen hat, sozusagen Alltagswirklichkeiten ins Fernsehen hineinzubringen und dort sozusagen mit einer bewegten Kamera, die erst ab diesem Zeitpunkt Ende der 60er Jahre möglich war, sozusagen Alltagswirklichkeiten am Menschen nahezubringen, was auch immer und wo immer man auftaucht, der dokumentarische Film meist mehr und größeres Interesse findet, auch im Kino. By the way, die Droge Kino hat der Spiegel mal vor kurzem geschrieben, im Kino ist ein Zugpferd, weil viele der Dokumentarfilme, die dann auch im Kino ausgewertet werden, große Publikumserfolge geworden sind. Und diese Verdummung sozusagen des Immergleichen an jedem Abend in jeglicher Ausformung der Talkshows ist das Verhindern von Sprechen und Denken.
Mhm. Herr Mayer, es ist auch Ihre Beobachtung im fiktionalen Bereich, dass seit den 80er Jahren es eher in der Tendenz schlechter geworden ist in den Angeboten oder wie beobachten Sie die Lage?
Nein, das ist nicht meine Beobachtung. Es liegt aber auch daran, weil ich in den 80er Jahren nicht Fern gesehen habe. Ich bin also relativ spät zu diesem Medium gekommen. Ich habe eigentlich mich immer nur für Theater interessiert und bin dann mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Deswegen habe ich nicht den Überblick über die Fernsehgeschichte. Ich beobachte nur jetzt, wenn ich im Ausland drehe, muss ich leider so sagen, dass ich das deutsche Fernsehen gar nicht so schlecht finde. Also ich war letztes Jahr, hatte ich die Ehre, in der Jury des Deutschen Fernsehpreises zu sein und habe auf einen Schlag sehr viele, sehr gute Sachen sehen können, war natürlich begeistert. Dann habe ich mal Normalfern gesehen und habe die nicht wirklich gefunden, weil klar, die sind dann, gibt halt unglaublich viel. Aber wenn ich das vergleiche mit Fernsehen in anderen europäischen Ländern, ist das immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau und wird auch formal gern was ausprobiert. Es gibt jetzt die meisten Filme, auch sogar Vorabendserien werden mittlerweile mit der Alexa gedreht. mit der neuen Digitalkamera. Das gibt ein unglaublich brillantes Bild. Plötzlich wird man an eine neue Bildqualität gewöhnt. Das sind alles Entwicklungen, die ich sehr positiv finde. Aber ich kann nicht wirklich mitreden, weil ich wirklich nicht sehr viel gucke. Mhm. Nur die Sachen, die ich sehe, die finde ich zum Teil extrem gut, mhm, also was Fiction angeht.
Bezogen auf die fiktionalen Bereiche, bekommen Sie denn als prominenter Schauspieler genügend gute und für Sie akzeptable Bücher? Vom Stoff her, sind Sie das, was Ihnen präsentiert wird, sind Sie da zufrieden mit? Oder würden Sie sich da auch eine andere Qualität wünschen?
Na, da würde ich mir schon mehr gute Bücher wünschen, klar. Also, nein, natürlich ist, die wirklich guten Sachen sind rar, aber das ist ja überall so. Das ist ja keine Ausnahmesituation hier. Wenn man das jetzt, ich meine, es wird ja immer natürlich Amerika jetzt zitiert mit diesen Qualitätsserien, an denen sich alle orientieren und zu Recht, weil die fantastisch sind, aber das ist eben HBO, die haben jetzt andere Voraussetzungen. Mhm. Man kann sich daran orientieren und das sollte man auch, aber man soll sich nicht einbilden, dass man das kopieren kann.
Glauben Sie nicht, dass man da, also Sie sagen das so leichtfertig, dass man die Qualität nicht erreichen kann? Sie sind jetzt so aussichtslos?
Ich meine nicht die Qualität, ich meine die Machart. Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt ja gerade eine Serie gemacht, die jetzt ausgestrahlt wird ab Freitag.
Das Neuland.
Ist, die letzte Spur, das ist eine Adaption von einer amerikanischen Serie, die heißt Without a Trace. Es geht um vermisste Menschen. Mhm. Und nun kann man sich auf den Standpunkt stellen, das ist kopiert, aber in Wirklichkeit ist es eine Adaption. Die Without a Trace hat 22 Folgen pro Saison und wir haben 6. Das ist so, weil man im deutschen Fernsehen kann man nicht über 22 Folgen planen, das macht einfach keiner. Mhm. Das Geld ist nicht dafür da, es gibt auch nicht den Markt dafür, man kann sie auch nicht international auswerten. Also wir müssen halt kleinere Brötchen backen, aber die Adaption war fantastisch. Ich habe das erste Drehbuch gelesen und hat mir großartig gefallen, darum habe ich es dann auch zugesagt. Und dann habe ich mir das Original angeguckt und es hat mir weniger gut gefallen. Das heißt, es ist ein Beispiel dafür, wie eine Idee adaptiert wird und auf uns zugeschnitten wird und möglicherweise sogar gewinnt. Das gibt es ja auch.
Mhm. Ist es in dem Fall so gewesen, dass es gewonnen hat oder nicht?
Ich finde schon. Mhm. Also für unsere Sehgewohnheiten. Ja. Die Without a Trace ist eine tolle Serie. Mhm. Aber mir persönlich war die zu, wie soll ich sagen, zu fallfixiert und zu schnell geschnitten.
Aber darf ich da mal ganz kurz rein, weil der Hinweis für die HBO, zum Beispiel eine Erfolgsserie wie Breaking Bad, ich weiß nicht, wer sie hier jemals gesehen hat, die mit ganz kleinem Geld produziert worden ist und zwar sozusagen sehr gut recherchiert an den Originalschauplätzen, ist sozusagen wird ein Chemielehrer, der eine Lebenserwartung nur noch von ein paar Monaten hat durch eine Krebserkrankung, zum Junkdealer und macht Drogen und kommt auf den Drogenmarkt. In der Radikalität ist das hier nicht vorstellbar. Ich habe das mitbekommen, dass viele dieser Formate, die sozusagen nicht nur vom Geld, also der Hinweis auf die HBO, das ist Privatfernsehen, sondern es ist auch die Inhaltlichkeit, die Härte und auch das Recherchieren, auch Bad Man zum Beispiel, ist über Jahrzehnte dokumentarisch recherchiert worden, um sie dann in eine Serie umzuwandeln, was im deutschen Fernsehen stattfindet.
Können Sie uns den Gefallen tun und erklären, woran das liegt, dass das in Deutschland, in Ihrem Milieu nicht möglich sein kann, auch diese Stoffe zu generieren?
Also ich mache heute gerne sozusagen auch sehr spitze Bemerkungen, finde, weil die Kuschelrunde ist oft genug auch im Fernsehen zu sehen. Ich glaube, ich weiß das erst seit eineinhalb Jahren, dass das Durchschnittsalter in der ARD der Zuschauer so ungefähr wie hier bei 63 liegt. Das Durchschnittsalter.
Wir sind jünger.
Also hier ist deutlich jünger. Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn ich in der Durchschnittsgeschwindigkeit auf 100 Kilometer nur 2 Kilometer 50 fahren muss, dann muss ich schon ordentlich Gas geben. Das heißt, es ist auch eine Zuschauergruppe, die so zwischen 60 und 80 ist, die schaut. Und das ist natürlich auch fürs Fernsehen einfach, weil da bewegt sich nicht mehr so vieles. Das sind alte Sehgewohnheiten. Nicht, dass ich hier...
Aber gut, Sie, also Frau...
Das heißt, man bedient dann auch das Quotenschwert und sagt, das wissen wir, die gucken am Sonntagabend das, die gucken um 20 Uhr die Tagesschau oder eben im ZDF 19 Uhr, dann gucken Freitagabend, Film wird gekocht und all diese Sachen sind sozusagen nicht mehr in den jungen, sozusagen einer Gesellschaft belebenden Modewellen unterworfen und man bezieht sich dort, weil das einzig wahre Schwert sozusagen das zum Ritter schlägt, ist die Quote.
Frau Schutter, teilen Sie diese Position, dass es wirklich nur an der Nachfrage des Publikums liegt, dass da so eine Innovationsblockade in Deutschland herrscht?
Eigentlich nicht, weil wie viel bekommen Sie als Redakteure von der Nachfrage des Publikums mit? Also ich war auf einer Veranstaltung, wo mal der Weg beschrieben wurde, was mit Zuschauerzuschriften passiert und wen die überhaupt erreichen. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass auch dieses Durchschnittsalter der Öffentlich-Rechtlichen durchaus interessiert ist an künstlerischen Innovationen und Überraschungen. Überraschungen mag eigentlich jeder gerne. Ich glaube, das Problem kann man an zwei anderen Punkten festmachen. Also einmal der Drehbucharbeit, was Sie vorhin schon erwähnt haben. Also in Amerika wird mehr Wert auf Drehbucharbeit gelegt als bei uns. Oft gehen Drehbücher hier schon in der dritten Fassung zum Dreh und dort in der 15. Und dann ist natürlich auch HBO als Gebühren, also als Abonnentensender darauf angewiesen, dass sie herausragende, auffällige, auf dem Markt vielfach verkaufbare Serien produzieren, deswegen auch besonders innovative Serien in ihren Writers Rooms entwickeln lassen, also Kollektive schreiben. Und zum anderen eben bei uns noch sehr weit verbreitet ist, dass der Drehbuchautor, die Drehbuchautorin möglichst alleine schreibt, weil die künstlerische Tätigkeit aus romantischem Verständnis heraus selbst schafft.
Sehen Sie das denn selbst auch so? Ihr Kollege Lothar Mikos hat ja in Spiegel Online im Interview ganz stark akzentuiert auf die Frage, dass die Teamentwicklung im Drehbuchschreiben, also die Bündelung von Kompetenzen mehrerer Disziplinen quasi eine Erfolgsformel wäre. Teilen Sie das selbst auch?
Wenn man die Teams gut zusammenstellt, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass also gerade wenn man eine Serie entwickelt oder ein neues Format entwickelt, eine gute Teamarbeit durchaus von Erfolg
gekommen ist. Herr Mayer, können Sie noch ein bisschen mehr an den Punkt kommen, weil Sie haben wahrscheinlich mit den Drehbuchautoren direkter zu tun und diskutieren darüber. Was glauben Sie, warum wir in Deutschland so eher so karge Produkte liefern? Woran liegt dieses Kreativitätsvakuum, was wir gemeinsam festgestellt haben? Was ist der tiefere Grund aus Ihrer Sicht?
Das hat er nicht gesagt.
Ich habe versucht, das zu kollationieren.
Sie haben aber wir gesagt.
Ja, wir
haben gesagt, wir haben eigentlich gutes Fernsehen.
Hat er das nur gesagt?
Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ja. Also ich glaube auch, dass es eine Erfolgsformel wäre, wenn man Teams zusammenstellen würde. Und natürlich muss man mehr Sorgfalt in die Drehbucharbeit stecken. Das erlebe ich jeden Tag leidvoll am Set, dass die Drehbücher nicht ausgereift sind. Nur diese HBO-Serien, die laufen ja in Deutschland auch nicht gut. Das ist ja, wenn man solche Serien machen würde, man würde ja die Quote nicht bekommen, man würde das Geld nicht zusammenbekommen. Die werden ja weltweit ausgewertet. Deswegen haben sie das Geld und auch den langen Atem. Ich sage einfach nur, wir haben leider nicht diese glücklichen Umstände. Nichtsdestotrotz kann man davon sich natürlich was abgucken, das meine ich. Und das sollte man auch. Also bei unserer Serie hatten wir einen fantastischen Chefautor, das war der Orkun Ertener. Und ich glaube, eine weitere Erfolgsformel, was in Amerika, soweit ich das richtig verstanden habe, auch praktiziert wird, ist, dass man den Autoren mehr Macht geben müsste. Die müssten mehr Macht haben, die Redakteure. Es gibt eben gute und es gibt nicht so gute Redakteure. Ich weiß nicht, ob man das System ändern kann, aber wir müssen ja innerhalb des Systems versuchen, gute Sachen zu machen. Man kann nur hoffen, dass man einen guten Redakteur gerät. Aber wenn man den Autoren mehr Raum geben würde, das auszuprobieren und auch mehr Zeit geben würde, die Bücher zu entwickeln, damit wäre sicherlich schon viel gewonnen.
Okay, Sie haben es ein bisschen diplomatisch angedeutet, gute und schlechte Redakteure. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Stimmt dieses Klischee, dass vieles, was auf deren Tischen landet, eben nicht durchkommt, wenn es zu innovativ ist, wenn es sozusagen die üblichen Sehgewohnheiten nicht einhält und so weiter? Ist das Ihre Erfahrung? Können Sie es ein bisschen härter, präziser sagen aus Ihrer Erfahrung?
Ich habe da leider keinen Einblick. Ich frage mich, wie da die Prozesse laufen, weil ich verstehe es nicht.
Aber Sie haben ja mit Kollegen Kontakt. Ja, ich weiß schon, ich bringe das gleich zu Herrn Unger, der kann sich schon vorbereiten, weil er ja derjenige ist am Schreibtisch, der die Dinge entweder in die Tonne oder in die Ablage gibt oder auch produzieren lässt. Die Kollegen, mit denen Sie auch reden, Sie haben da Zeit. Wie ist da die Erfahrung, wenn Sie sagen, im Autorenbereich werden ganz ordentliche Stoffe geliefert und vieles scheitert an der mangelnden Innovationsfähigkeit. Das ist bei der Vorbereitung hier auch oft gesagt worden, dass von oben eben gesagt wird, es ist dem Publikum nicht zumutbar, das trauen wir uns nicht. Und die amerikanischen Serien arbeiten ja zum Beispiel auch mit interessanten Sujets. Da spielt eine sehr große Rolle, in welchem Rahmen, in welchem Hintergrund findet das statt. Und in Deutschland sieht man wenig davon.
Ja, man, die Kriterien, nach denen Dinge beurteilt werden in Sendern, verstehe ich überhaupt nicht. Das sind komplett artfremde Kriterien. Da geht es eigentlich nur darum, oder sehr häufig darum, was ich so mitbekomme, kann man das Leuten zumuten und so ein Quatsch. Also dadurch bleibt es natürlich inhaltlich im Mittelmaß. Formal ist es zum Teil sehr gut, das ist das, was ich meinte. Inhaltlich ist es viel zu unmutig. Aber wenn dann mal sowas wie KDD kommt, was ja eine sehr, sehr gute Serie war, dann wird sie halt leider auch vom Zuschauer abgestraft. Mhm. Die hat ja eine miserable Quote. Vielleicht. Das ist ja das Dilemma, in dem wir uns bewegen.
Hat aber Preise bekommen. Herr Unger, fühlen Sie sich von ihm verstanden?
Ich will ganz kurz noch auf das eingehen, was Pewe Dankwart gesagt hat. Altersdurchschnitt und warum erreichen wir die Jugend nicht und der Vergleich zu den 80er Jahren. In der Tat ist das so. Wenn Sie uns erzählen, wie wir das besser machen können, junge Leute erreichen, dann kriegen Sie nicht nur einen Blumentopf, sondern viel mehr von uns. Das ist ja ein Riesenproblem. Das hat aber natürlich mit der Veränderung der Medienwelt insgesamt zu tun.
Aber das ist doch Ihr Job.
Und die guten amerikanischen Serien. Das ist unser gemeinsamer Job. Darauf komme ich gleich, weil ich zu der Keynote noch von Herrn Frickel noch was sagen wollte.
Langsam, die, nicht jetzt so Hirschen. Bitte, wir bleiben in einem Fluss. Er hat jetzt eine schöne Vorlage für Sie gegeben. Mutlosigkeit und bitte darauf antworten.
Jetzt komme ich zu Herrn Mayer. Die guten amerikanischen Serien, die gucken sich die jüngeren Leute nämlich schon vorher im Internet an. Schon aus Amerika. Die gucken sie im Original. Wie soll man darauf reagieren? Also wir haben eine vollkommen andere Medienwelt. Es ging los mit dem Öffentlich-Rechtlichen, dann das Duale, dann die Satelliten. Ich will das nicht alles aufzählen. Dann das Internet, jetzt die sozialen Netzwerke. Wir können nicht so tun, als wären wir in den 80er Jahren, was die Formen auch angeht.
Aber
so,
jetzt ist alles gesagt. Entschuldigung, aber jetzt mal ganz primitiv.
Ich würde gerne meinen Gedanken noch ausführen, weil Sie gesagt haben, Redakteure und was da landet. Und schon noch gern eingehen auf das, was Herr Frickel gesagt hat, weil ja da der Eindruck entstand einer großen Organisation, wo arrogante Menschen nicht mit den Leuten reden. Das wäre schade. Ich habe ja viele, wenn dieser Eindruck bei allen Filmemachern, Autoren so wäre. Ich sehe hier viele Gesichter von Regisseuren, Filmemachern, Autoren, Pewe Dankwart, Alice Agneskirche, auch Herr Lambi, die arbeiten alle für uns. Wenn es tatsächlich so wäre, dass das eine Art Sowjetunion wäre und man kann mit diesen Funktionären nicht reden, dann wäre das wirklich furchtbar, denn wir können nur gemeinsam aus dieser Situation herauskommen. Jetzt der abschließende Satz. Natürlich brauchen wir Innovation, denn es ist in der Tat eine Situation, wo wir alle relativ ratlos sind. Aber auch wenn in den Redaktionen ratlos sind, wie wir angesichts dieser Herausforderung gutes neues Programm generieren wollen.
Okay, jetzt wollte ich nur sagen. Das ist die, jetzt haben wir die offizielle Erklärung gehört, aber bitte gehen Sie einmal rein.
Das war meine, nicht
ja, ich meine jetzt offiziell, was die Entschuldigung, dass die Landschaft der Konsumenten sich verändert hat, dass es Herausforderungen gibt, dass vieles auf DVD gesehen wird, das wissen wir. Versuchen Sie den Gedanken von Herrn Mayer einmal aufzugreifen, der Mutlosigkeit. Kriminaldauerdienst ist jedem bekannt. Von der Filmsprache, es gibt noch etliche andere Beispiele. Wenn Sie sehen, würden Sie für Ihre Szene, der Leiter, die auch über Drehbücher entscheiden, die Etats vergeben, würden Sie diesen Aspekt der Mutlosigkeit und Innovationsfeindlichkeit akzeptieren, weil Sie unter Druck stehen?
Ja, es gibt zu wenig Mut. Ich würde auch Herrn Lambi recht geben. Wir müssen einfach viel mehr ausprobieren. Mhm. Und zwar gemeinsam. Ich kann das nur in dem kleinen Rahmen des RBB sagen. Wir tun das mit den dokumentarischen Formen wie 24 Stunden oder 20 Mal Brandenburg. Das wird dann auch wahrgenommen. Das sind Akzente. Davon sollte es viel mehr geben. Im Übrigen auch gern in der ARD.
Und können Sie uns einfach sozialkundlich erklären, warum sich dieser Mut nicht ausbreitet?
Weil wir natürlich eine sehr unangenehme Währung haben. Jeden Tag die Quote. Das ist etwas. Jeden Tag liegt auf meinem Schreibtisch die Quote des Vortages. Natürlich hat es der anspruchsvolle dokumentarische Film schwerer. Wir haben es uns schwer, in diesem Getöse auf diesem großen Markt durchzusetzen. Und deshalb müssen wir versuchen, die Dinge ins Schaufenster zu stellen. Mhm. Wenn nicht regelmäßig, so dann doch immer mal wieder.
Aber wenn Sie...
Es gibt keinen Grund, immer auf die Quote zu gehen. Nee. Es gibt mittlerweile, hat sich das auch, gibt es einen ganz großen Teil von Menschen, die man draußen trifft, die sagen, ich gucke schon gar nicht mehr Fernsehen. Also egal, wie Quote gemessen wird oder nicht, man erreicht sie schon gar nicht mehr. Die Jungen auch nicht, die sind in der Quote auch nicht drin. Also kann man doch nicht immer so tun und sagen, die Quote ist jetzt das, nach dem wir uns alle richten müssen. Das Öffentlich-Rechtliche muss sich nicht nach der Quote richten und es gibt genügend Zuschauer und Gebührenzahler, die das mittlerweile so sehen.
Ja, langsam, ich möchte mit Herrn Unger das einmal vertiefen, damit das nicht zu sprunghaft ist. Sie haben jetzt mit den 24 Stunden noch einen gewissen Erfolg. Publizistisch, faktisch, von der Resonanz im RBB.
Ist aber auch schon wieder 2-3 Jahre her.
Ja, aber Sie haben, ich wollte nur ein positives Beispiel jetzt mal nennen.
Und ich habe gern mitgemacht.
Ja, ich wollte nur verstehen, ob Sie als Abteilungsleiter, der Ressourcen hat, dann auch mehr Rückenwind haben, mutiger zu sein. Gibt es Ihnen Spielräume in so einem System, was relativ zementiert ist, oder würden Sie sagen, dieser Erfolg ist schnell sozusagen wieder weg?
Eindeutig ja. Eindeutig größere Spielräume. Das hat sich jetzt schon niedergeschlagen in der neuen Programmstruktur des RBB. Das wird sich wahrscheinlich rumgesprochen haben, dass wir jetzt die dokumentarischen Formate erhöhen und sammeln und bündeln an einem Tag. Am Dienstag wird das sein, wo wir im Prinzip von 20.15 Uhr bis sehr spät mit Dokumentarfilm am Ende den ganzen Abend dokumentarisch bespielen. Und das finde ich eigentlich schon eine ganz schöne Entwicklung.
Aber wer ist denn in der praktischen Welt derjenige, der Ihnen Ihren Mut persönlich zügelt?
Mein Mut wird nicht gezügelt. Also ich habe immer wieder versucht, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, mit den Filmemachern, ich fühle mich da nicht gezügelt.
Okay. Herr Lambi, Sie haben auch die konkrete Erfahrung mit vielen Redaktionen. Wie sehen Sie das, wenn Sie was Neues machen wollen? Bei Schlachtfeld, Politik haben Sie jetzt auch weitgehend auf Textpassagen verzichtet, haben die Bilder sprechen lassen, die O-Töne war relativ gewagt, weil Sie was vorausgesetzt haben, auch ein Verständnis. Was ist Ihre Erfahrung? Wer zementiert die Köpfe und die Gemüter dieser Menschen ein, die über Etats entscheiden, die neue Formate mit auf den Weg bringen können?
Ja, das sind die Redakteure selbst, das sind aber auch die Autoren und Regisseure selbst. Das ist so ein System, was sich dann im negativen Sinne selbst befruchtet. Ich wollte etwas sagen zu dem Nebensatz, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat die Quote nicht zu interessieren, also bevor diese Diskussion abgleitet. Ich finde ja schon interessant, sich die Frage zu stellen, was die Zuschauer interessiert. Das kann man in Quote messen, sicher nicht nur in Quote messen. Und das ist das, was ich uns, also in verschiedenen Funktionen, Redakteuren, Produzenten, Autoren insgesamt vorhalte, dass zu wenig darüber nachgedacht wird, was die Zuschauer interessiert. Ich möchte immer zwei Beispiele nennen. Ich glaube, das lenkt die Diskussion etwas aus diesem selbstreferenziellen System des Rundfunks und stellt die Frage nach dem Sinn des dokumentarischen Journalismus. Wir hatten eine globale Finanzkrise. Der dokumentarische Journalismus war darauf völlig unvorbereitet und übrigens nicht nur die Doku-Leute. In Deutschland wurde Wochen und Monate lang darüber diskutiert, sollen Banken verstaatlicht werden? Das war eine Diskussion der 70er Jahre. Plötzlich hatten wir sie und niemand hatte darauf eine Antwort. Man hätte darauf eine Antwort haben können, hätte man sich rechtzeitig mit dieser Welt, dieser Parallelwelt der Investmentbanker beschäftigt. Da hätte man dokumentarischen Journalismus als Frühwarnsystem begreifen können. Zweites Beispiel, wir hatten eine Interventionsdebatte in arabischen Ländern. Soll die Bundeswehr sich beteiligen an einem Militärstreik in Libyen, ja oder nein? Nicht nur die Journalisten waren überfordert, die Regierung war überfordert. So, und da spielt dokumentarischer Journalismus eine Rolle, da muss er eine Rolle spielen. Das hat die Leute zu interessieren. Und wenn sie solche Stoffe anbieten, das ist meine Erfahrung, auch der letzten Wochen und Monate, wenn Sie harten Journalismus, gründlich recherchierten, auch politischen Journalismus anbieten, dann haben Sie im Übrigen auch die Quote. Und die Quote hat den Rundfunk sehr wohl zu interessieren.
Sie adressieren im Grunde Ihre Kritik an die Autoren, die zu verschlafen solche wichtigen Konflikte.
Ja, nicht nur. Also es wird zu einfach zu sagen, da sind die Redakteure, die mutlos sind. Aber es gibt einen unheilvollen Trend.
Welchen?
Sie haben in der Einleitung die Frage gestellt, oder so heißt es auch in der Überschrift, verdrängt Süßstoff den Doku-Journalismus? Ich würde nicht sagen, er verdrängt ihn, aber er drängt ihn mit Sicherheit an den Rand.
Verdrängt das Seichte, das Dokumentarische?
Wie auch immer Sie das formulieren mögen. Ich glaube, es ist klar, worüber wir sprechen. Also es wird an den Rand gedrängt und das setzt eine wirklich sehr schlechte Dynamik in Gang, weil die Budgets entsprechend sinken. Um überhaupt überleben zu können, wir reden hier auch über ganz materielle Dinge, brauchen Sie Journalisten, die finanziert werden, und zwar nicht, weil Ihnen mal eine gute Idee kommt, die kann auch for free vom Himmel fallen, aber Sie reden über eine Branche. Die Branche braucht Geld. Und wenn die Sendeplätze zu sehr am Abend liegen oder sogar in die Nacht geschoben werden oder auf Töchtersender, dann haben Sie nicht mehr die Budgets. Und worüber wir jetzt sprechen, also die beiden Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, reklamiere ich, weil Sie kaum noch die Leute haben, die diese Fragen stellen. Sie haben sie nicht mehr in den Sendern und Sie haben, wenn irgendwann diese Fragen auftauchen, auch nicht mehr die Autoren, die diese Fragen bearbeiten können. Es gibt eine Renaissance des investigativen Journalismus. Damit hausieren ARD und ZDF. Alle fordern im Moment investigative Stoffe. Sie haben die Leute nicht mehr, die es machen können.
Herr Unger, ist das die Rekrutierungspolitik, die auch ARD und ZDF zu vertreten haben, die er gerade skizziert hat?
Nein, das hat ganz stark wirklich auch mit Mitteln zu tun. Da hat Stefan Lambi recht. Natürlich hat es diese Verdrängung in den Etats gegeben, da würde ich zustimmen. Und ich würde unterstützen, dass wir bei der Mittelverteilung in den Häusern innerhalb der ARD natürlich stärker wieder auf das Dokumentarische achten. Ich nenne ein Beispiel. Natürlich ist es bedauerlich, dass die berühmte Reihe Die Story vom WDR, sicherlich eine der besten Reihen in dem Bereich überhaupt, es nur noch selten geschafft hat, in das erste Programm zu kommen. Es kippt aber gerade wieder zurück, das haben Sie richtig erwähnt. Es gibt eine gewisse Rückbesinnung und auch durchaus eine Initiative innerhalb der ARD, gerade wieder diese investigativen journalistischen Stoffe anzupacken.
Aber einen Gedanken noch, dann kommen Sie da als Zweites dran, bitte um Entschuldigung, aber die Wertschöpfungskette, die Herr Lambi gerade skizziert hat, das war sehr harmlos, was er gesagt hat in der Rhetorik, aber im Ergebnis fundamental. Er sagt ja, diese Art der Platzierung führt dazu, dass gar nicht mehr genug Autoren da sind, die im Zweifelsfall diese Stoffe präsentieren können. Und das ist ja, wenn man öffentlich-rechtlichen Rundfunk vom Auftrag her sieht, doch wirklich ein bodenloser, harter Skandal.
Ich würde dem nicht widersprechen.
Sie würden
ich würde dem nicht widersprechen.
Das ist so, ich würde vehement widersprechen. Sie würden widersprechen.
Ich würde da vehement widersprechen.
Bitte?
Also zum einen geht es um dokumentarische Filme auch und nicht nur um Journalismus. Also wenn wir über den dokumentarischen Sendeplatz reden, reden wir nicht über Reportage oder auch über Reportage, aber vor allem über eben, was vorhin schon gesagt wurde, der dokumentarische Film ist ein künstlerisches Werk. Also investigativer Journalismus und Dokumentarfilm sind durchaus eine weite Bandbreite und verschiedene Formen, die wir anbieten können als Dokumentarfilmer. Und es gibt natürlich Autoren, die vorbereitet sind auf solche Themen, die die im Blick haben und auch dazu Filme machen könnten. Nur sind das manchmal nicht die, mit der die Redaktion schon lange zusammengearbeitet hat. Ja? Und wenn man jemanden nicht kennt, mit dem man schon mal erfolgreich gearbeitet hat, liest man das Exposé vielleicht erst an 10. Stelle und nicht sofort. Und zum anderen möchte ich ganz unbedingt nochmal darauf aufmerksam machen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also Fernsehen und Rundfunk, kein Mäzenatentum sind, sondern das sind Gebühren, die auch von Menschen, die an kulturellen Sachen interessiert sind, genauso gezahlt werden wie an denen, von denen, die mehr Zeit haben zum Fernsehen oder eine größere Affinität zu Doku-Soaps oder Soaps oder Daily-Soaps haben, und dass der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens daran besteht, auch den Menschen etwas anzubieten, die durchaus weitergehende Interessen haben. Das steht im Rundfunkauftrag.
Ich würde gerne noch gleich was anschließen. Die von Herrn Unger auch angesprochene Entwicklung, also in dieser Situation, dass wir alle nicht mehr so recht wissen, wofür machen wir eigentlich, also Internet und die Jugend und das ältere Publikum, also ich möchte ja auch, dass meine Filme gesehen werden. Ich möchte nur nicht, dass die Quote das einzige Maß ist, das dann sagt hinterher, das war gut oder hat das Ganze gerechtfertigt oder nicht. Aber da braucht es auch eine gemeinsame Entwicklung. Und die Entwicklung hat auch damit zu tun, dass irgendwie es bezahlt sein muss. Ich kann nicht alleine für mich entwickeln. Auch ich würde gerne ab und zu mal in einem größeren Rahmen, wie das bei 24 Stunden Berlin oder auch 20 mal Brandenburg war, arbeiten, weil man einen anderen Austausch auch hat mit anderen Kollegen. Das hat man sonst nicht. Das kann man sich auch nicht leisten. Ich kann mir keine 2 Drehbuchautoren oder Rechercheure leisten, wenn ich ein Thema entwickle. Das ist einfach nicht drin.
Gut, wir haben 2 Marschrichtungen in der Tendenz. Herr Lambi sagt, dass durch diese Art der Programmierung Kompetenzen vernichtet werden. Und Sie sagen ergänzend, es gibt genug kompetente Autoren, die kommen nur nicht zum Zuge. Beides keine besonders gute Bilanz, Herr Unger.
Das sind natürlich 2 verschiedene Genres, über die wir gerade sprechen.
Ja,
also die politische investigative Dokumentation ist natürlich ein sehr komplexes, anspruchsvolles Gebilde. Ich glaube, dass das Vertrauen zwischen Autoren und Redaktion und Produktionsfirma wichtig ist. Bei solchen Produktionen, bei anderen auch. Aber das ist ja wirklich sehr interessante, heiße Ware. Da würde auch ich als Redakteur sagen, ich würde jetzt nicht automatisch, wenn es um ein investigatives Stück über Bundespolitik oder Bankenskandal geht, sofort mit jedem Autoren oder jeder Produktionsfirma zusammenarbeiten. Das ist ein Genre. Das, was Sie sagen, es gibt genügend Filmemacher und Autoren, stimmt. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sogar sagen, es gibt zu viele. Das ist eine große Tragödie, weil überall hervorragend ausgebildet wird, in jedem Bundesland. Wir haben hier allein in Berlin mehrere Filmhochschulen mit tollen Leuten. Und wir können die natürlich nicht alle aufnehmen. Wir versuchen es dann in kleineren Rahmen, zum Beispiel bei diesem schon erwähnten Brandenburg-Projekt oder jetzt in der Themenwoche in der ARD, die ansteht, mit jungen Leuten von den Filmhochschulen zusammenzuarbeiten. Aber in der Tat sind das immer nur Tüpfelchen und natürlich sind es keine dauerhaften Strukturen. Das sind aber 2 Felder, die investigative Dokumentation und wie rekrutieren wir generell Filmemacher nach.
Wir haben das nur sozusagen mit einem überwölbenden Dach gesagt. 2 verschiedene Tendenzen in den Genres. Aber
beides wird an den Rand gedrängt.
Richtig. Genau das müssen wir festhalten. Und Herr Unger, Sie kommen häufiger dran, weil Sie auch was vertreten müssen. Sie waren ja selbst in der sogenannten AG Montag. Das sind die Hierarchen, Abteilungsleiter in der ARD, die sich getroffen haben. Und da ist zum Beispiel bei dem Protokoll Themenspektrum für Dokumentation auf dem Montagsplatz in 5 Genres thematisiert worden, die Sie mit skizziert haben. Und nur an den Feldern sieht man schon, wohin der Zug läuft. Das erste ist zu den Themenfeldern Näheversprechen, MeToo-Effekt. Beispiel Volkskrankheiten, Nichtraucherverbot, Volksdroge, Alkohol, Scheidung, Seitensprünge. Dann kommt zweitens thematisches Genre der Gala-Effekt. Die traurige Welt der Models, Sex im 21. Jahrhundert, die Welt der Milliardäre. Dann kommen drittens fremde Welten. Beispiel Deutschland AD, allein um die Welt. Viertens kommt Aufreger der Woche, zeitnahe Skandale. Naja. Und fünftens, das will ich verabkürzen, Themen im Umfeld von Jahrestagen und TV-Events, Umfeld der europäischen Weltmeisterschaften, die Welt der Fußballfrauen, Mythos Yogi und so weiter. Ich erspare Ihnen den Rest. Kann man daraus nicht eine Tendenz in den fünf Vorgaben, die nur ich jetzt zitiert habe, sehen, dass die ARD in dem Fall und auch die Programmmacher einen bestimmten Stoff bevorzugen?
Ich glaube, dass wir in der Tat über viele Jahre hinweg zu sehr auf Format und Mainstream gesetzt haben. Ich glaube, dass da aber eine Rückbesinnung gerade stattfindet, weil wir sehen, dass das auch nicht immer zieht, was die Quote angeht und eben auch keine anderen Effekte hat. Und deshalb bin ich jetzt zum Beispiel ganz hoffnungsfroh, dass die ARD ja in Teilen reagiert hat, zum Beispiel auf den Montag jetzt mit der Doppeldoku. Da laufen auch sehr andere Feature. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Zum Beispiel zur Russlandwahl hatten wir zwei exzellente Filme, einen sehr schönen Dokumentarfilm über Putin, vom NDR produziert, von Hubert Seipel, ausgezeichneter Autor aus der Storyschule. Und danach eine Dokumentation zu Russland vor der Wahl. Das waren zwei tolle Filme, die nicht Volkskrankheiten betreffen. Und ich würde es auch nicht immer gegeneinander ausspielen. Auch eine sehr gut gemachte Reihe über Volkskrankheiten kann ein gutes Programm sein.
Herr Lambi, sehen Sie aus Ihrer Praxiserfahrung auch die von Herrn Unger skizzierte Rückbesinnung?
Am Schreibtisch und in Sonntagsreden, ja. Und in Ausnahmen, was die Programmierung betrifft. Wir haben es eben gemeinsam festgestellt, es hat in den letzten Wochen ein paar Erfolgserlebnisse gegeben und meine Hoffnung ist, dass die Redakteure von ARD und ZDF da zur Vernunft kommen und sich selbst beflügeln durch diese Erfolgserlebnisse. Aber nochmal, wir müssen nicht über Ausnahmen reden, wir müssen über die Produktionsbedingungen einer ganzen Branche sprechen, über die gesellschaftliche Verankerung, über den Auftrag des Systems. Und da geht es nicht nur darum, ob mal eine Produktion gelingt oder nicht. Natürlich gelingt mal eine Produktion. Wir können alle prima Beispiele anführen. Sie in Ihrer Juryarbeit, Sie mit 24 Stunden Berlin. Hervorragende Ausnahmen. Wir müssen darüber reden, wie sich die ganze Branche entwickelt. Und das Selbstverständnis nochmal, nicht nur der Redakteure, sondern auch Autoren, muss sich in eine andere Richtung entwickeln. Ich nenne Ihnen eine Möglichkeit. Wir stehen alle in einer Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Und egal, was wir tun, solange es im Fernsehen passiert, muss aus meiner Sicht ein Event sein. Das gelingt mal bei Putin, Doppelprogrammierung, darüber wird geschrieben. Es gelingt bei Honecker, es gelingt bei Contergan. Das sind Events in bestimmten Umfängen. Darüber muss geschrieben, darüber muss diskutiert werden. Das hat mit der Stoffauswahl zu tun. Es hat auch mit der Inszenierung, der Orchestrierung in Printmedien zu tun. Das kommt zu kurz. Dieses Verständnis darüber, was eigentlich wichtig ist und was dann auch wichtig im Programm ist, das ist in den letzten Jahren verloren gegangen.
Das hätten wir jetzt sozusagen den dokumentarischen Bereich abgeschlossen. Ich würde gerne mit Herrn Mayer und Peter Dankwart nochmal kurz den fiktionalen Bereich abklopfen, auch auf politische Relevanz, auch wenn Sie die Kategorie abgelehnt haben mit anspruchsvoller Arbeit. Trotzdem würde ich es gerne vertiefen und dann Ihre Fragen gerne hören. Daniel Brühl, Kollege von Ihnen, hat kürzlich in einem Zeit-Online-Interview ziemlich deutlich gesagt, dass er sehr unzufrieden ist, in Deutschland zu arbeiten, dass er auch gefragt wird international, was habt ihr zu bieten, und er kommt eigentlich zu der bitteren Erkenntnis, im Ausland wurde ich auf das hervorragende German Cinema angesprochen, damit ist es vorbei, jetzt gibt es wieder viel Komödie. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
Also es gibt verschiedene Jahrgänge, und dieser Jahrgang ist, glaube ich, kein so besonders starker. Riesling. Letzter war ein stärkerer. Ich kann da jetzt keine allgemeine Tendenz ablesen. Es gibt unendlich viele Kinofilme, wahrscheinlich auch zu viele, weil die eben kaum noch wahrgenommen werden, weil viel zu viele Filme viel zu wenig wahrgenommen werden. Aber ob es eine allgemeine Tendenz gibt, das kann ich wirklich nicht.
Gut, Ist es vielleicht
ich habe übrigens auch nicht das Politische als Kategorie abgelehnt für die Fiktion. Im Gegenteil, ich finde, davon gibt es zu wenig.
Okay.
Ich habe nur gesagt, wenn ich über Qualität reden soll, dann ist es
Inhalt,
ja, es ist nicht mein Thema.
Okay, jetzt will ich trotzdem zuspitzen, weil uns das interessiert, das Seichte und das Dokumentarische. Was hindert denn die Macher daran, im fiktionalen Bereich mehr Realität einzufangen? Sie haben selbst Kriminaldauerdienst genannt. Was glauben Sie, was sind die Strukturen, dass diese Themen nicht stärker auch produziert werden, dass man sich nicht mehr daran traut? Ja, an Schauspielern wird es ja wohl nicht liegen.
Nee, die Schauspieler entscheiden ja nicht über den Inhalt. Wenn ich das wüsste, ich wüsste es auch gerne, ja. Ich wüsste es sehr gerne. Ich glaube, es ist Angst. Es ist Angst davor. Angst ist ein großes Thema in diesem Land, das wissen wir ja alle. Alle Leute reden ständig über Angst, haben ständig Angst. Und
an der Stelle würde ich gerne Ihnen zur Seite springen und sagen, also Kriminaldauerdienst ist ein wunderbares Beispiel dafür, warum etwas schief geht. Weil es war eine hervorragend gemachte Serie und vor lauter Angst hat man am Ende der ersten Staffel die Autoren ausgewechselt und die zweite Staffel mit anderen Autoren beginnen lassen und dann zum Ende hin die Autoren zurückgeholt. Und warum, wenn wir eben mit Gebührengeldern tolle Projekte finanzieren, warum hat man dann nicht den Atem, mal so eine Serie wie KDD, vielleicht mit einem etwas attraktiveren Titel als ausgerechnet Kriminaldauerdienst, auf einem Sendeplatz, der tradiert, wirklich also 70 plus angesprochen hat und dann kommt da plötzlich was ganz Modernes und warum hat man dann nicht den Atem, wirklich über 2-3 Staffeln durchzuhalten und zu sagen, wir geben dem jetzt die Chance, sich zu etablieren, wie es mit The Wire stattgefunden hat und anderen Serien.
Ich fürchte, der Grund, dass es diesen Atem nicht gibt, der Atem, das ist das richtige Stichwort, der wäre vonnöten. Nun, den
Mut
gibt es, Mut und auch der und natürlich auch der lange Atem. Nun ist der ausgerechnet bei den Öffentlich-Rechtlichen noch wenigstens rudimentär vorhanden. Bei den Privaten ist es ja, die haben die natürlich gar nicht, logisch, weil die ganz andere Zwänge haben. Da wird eine Serie schon nach der ersten Folge abgesetzt, wenn die Quote nicht stimmt.
Dass dieses Genre nicht ausreichend bedient wird, dass man es nicht durchhält, da wollten Sie das zu sagen, was die tieferen Gründe sind.
Richtig. Es ist natürlich eine Konkurrenz innerhalb der Sender. Es gibt unendlich viel Konkurrenz und die trauen sich ja alle gegenseitig offensichtlich nicht über den Weg. Und da geht es gar nicht so sehr unbedingt um das Ergebnis, sondern um die Positionierung. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zu politisch, dieses ganze System. Es ist nicht inhaltlich ausgerichtet, sondern es ist auf Positionen ausgerichtet. Wer hat welche Position, wer hat was zu bestimmen und wem muss ich mich unterordnen und wo kann ich dominieren? Ich glaube, da laufen die falschen Prozesse zum Teil.
Wie reden die Kollegen über dieses Thema? Würden Sie die Chance sehen, dass Schauspieler auch mit einem gewissen Namen ausgestattet, mit einer gewissen Prominenz muskuliert, dass die auch da Einfluss nehmen können, dass sie auf Drehbücher mit den Filmfirmen arbeiten und da sagen, wir wollen auch diese Langeweile nicht. So was Prühl jetzt in dem Interview gesagt hat, ist ja so ein kleiner Schritt. Ich sehe nämlich umgedreht, wenn Sie schauen, mit welcher Vehemenz auch öffentlich die Dokumentarfilmerin Carmen Losmann jetzt mit ihrem Film Work Hard, Play Hard Resonanz in der Öffentlichkeit hatte, kann man nicht davon ausgehen, dass diese Themen, es geht um die Veränderung einer sterilen Arbeitswelt und auch das Profitprinzip, kann man nicht sagen, dass sie keine Beachtung findet. Also ich würde sogar so plädieren, dass der Markt, das Publikum positiv reagiert auf zeitnahe realistische Stoffe und der Markt sie im Grunde nicht bietet. Und meine Frage wäre, können Sie als Schauspieler da Impulse geben oder ist das illusorisch?
Naja, ich probiere es. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Weil ich kann nur sagen, womit ich zufrieden bin, womit ich unzufrieden bin und was ich unbedingt will und was ich unbedingt nicht will. Ob darauf Rücksicht genommen wird und ob vor allem die Zeit dafür da ist. Es hängt häufig an der Zeit. Die Prozesse, wie etwas beauftragt wird und wie es dann ganz schnell plötzlich ausgestrahlt werden muss oder dann ewig liegt, bis es ausgestrahlt wird, das ist natürlich extrem kontraproduktiv.
Aber vielleicht können Sie es ein bisschen plastisch machen, auch für die Beteiligten heute. Wenn Sie ein Buch bekommen und sehen im Grunde der Stoff, da stimmen Sie zu, das passt Ihnen, aber Sie sehen die Figuren nicht gut ausgearbeitet oder die Konflikte nicht ausreichend positioniert, können Sie dann Feedback geben und sagen, es muss nachbearbeitet werden in Ihrer Rolle jetzt mit Ihrem Star-Effekt in Anführung?
Wenn die Zeit da ist, vielleicht schon, aber meistens ist die Zeit einfach nicht da, weil die Anfrage kommt viel zu kurzfristig. Gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit, das ist alles schon in trockenen Tüchern und es wird gedreht, das ist vielleicht gerade mal die dritte Fassung und dann kann man nur noch am Set versuchen, die Dialoge ein bisschen zu verändern. Und
das machen Sie?
Naja, klar, also wenn es sein muss. Und das muss häufig mal
sein. Also Sie können im Grunde nur mit der kleinen Pfeile agieren. Pepe Dankwart, Wie ist jetzt die Einschätzung, was jetzt die politischen Stoffe angeht? Es gab ja den Film Joschka Fischer, Joschka und Herr Fischer. Der hat 100.000 Zuschauer gehabt, war eben die Information. Das ist schon ein Erfolg heutzutage.
Im Kino für einen dokumentarischen Film schon, ja. Es ist viel angesprochen worden. Es gibt auch eine ganze Menge, was ich dazu sagen könnte. Es gibt allerdings sozusagen so einen Begriff von Post-TV-TV. Post-TV-TV oder Post-TV-TV. Also das ist also nicht, dass Sie denken, ich bin auf Altersgruppen fixiert. Sozusagen die jüngere Generation, die sich den Zugang zur Information, zur Unterhaltung, zur Wissenserkundung nicht mehr sozusagen auf die traditionellen Medien der 80er Jahre Fernsehen zurückgreift, sondern eben übers Internet, über Streams sozusagen ihr eigenes Fernsehen bauen und ihre eigenen Filme gucken. Das ist ein Segment, und da sage ich auch, jeder Sender oder jedes Fernsehen hat das Publikum, das es verdient. Also das ist sozusagen die Quote, immer aus dem Pool heraus zu rekrutieren, die sie sowieso schon hat, aber nicht neue, ist natürlich ein grundlegender Fehler, der nicht immer nur an den einzelnen Redakteuren, die dann sich trauen, auf dem Podium zu sitzen wie diesem, sondern sozusagen hier müsste dann der Programmdirektor der verschiedenen Anstalten sitzen und Rede und Antwort stehen, weil da gibt es ja sozusagen auch im persönlichen Gespräch, manchmal mit einem Redakteur halt auch immer wieder, das kriege ich bei meinem Hauptabteilungsleiter und Programmdirektor nicht durch. Als Vorschlag, weil Sie mich fragten, wenn ich eine Idee hätte, wie man das Fernsehen attraktiver machen könnte, dann würde ich sagen, macht alle mal eure Archive auf und lasst die jungen Filmstudenten ran. Was meinen Sie, was mit den Filmarchiven aus der ARD, aus den dritten Fernsehanstalten? Ich bin auch Professor an der Hochschule und ich weiß, was da für eine Qualität an jedem Jahrgang tolle Leute, tolle Filme machen, ohne Geld. Alleine so eine Art Werkstatt, die sich sozusagen nicht als einmalige Reihe sich etabliert, sondern sozusagen ein ständiges Einrichtung ist, die man bedienen kann und die von jungen Leuten macht, weil deutsches Fernsehen ist, wenn sie jung sein will, nur peinlich. Okay, also lasst endlich mal die Jungen ran und dann wird es vielleicht auch wieder interessanter.
Okay, aber ist das nicht ein bisschen zu optimistische Perspektive? Gerade, glaube ich, letzte Woche gab es in Ludwigsburg ein großes Forum auch mit dem Kulturstaatssekretär aus Baden-Württemberg. Da hat alle Welt geklagt, dass die Filme in Ludwigsburg, die gute Qualität haben, keine Sendeplätze mehr finden, auch unterfinanziert sind. Dass sie im Grunde die jungen Filmstudentinnen und Studenten kaum mehr Resonanz haben, wo ihre Produkte gezeigt werden. Von daher, wie realistisch ist das, so ein Vorschlag?
Aber das stimmt doch nicht.
Das war deren Einschätzung. Stuttgarter Zeitung vor einer Woche.
Ich kann nur für einen Ausschnitt sprechen, bin aber nun schon auch einige Jahre in diesen Zusammenhängen tätig. Die dokumentarischen Sendeplätze haben sich in meinem Umfeld nicht verschlechtert. Die Mittel haben sich... Ja,
gut.
Nur in Ihrem. Kleiner Exkurs, nochmal 24 Stunden Berlin, weil Sie sagen, mit jungen Leuten zusammenarbeiten. Sie haben vielleicht verfolgt, dass die Kinemathek das Material von 24 Stunden aufgenommen hat. Da sitzen jetzt junge Leute dran und arbeiten damit. Ich finde, wir sollten es auch nicht schlechter reden, als es ist. Okay. Es wird auf einer These ständig rumgeritten, ohne dass sie wirklich bewiesen wird.
Ja, da muss ich doch, wenn wir jetzt noch immer das Beispiel, das Sie selber vorher schon sagten, das schon ein gefühltes Jahrzehnt zurückliegt, auch immer als das einzige Beispiel nennen und die andere Reihe, die Sie gemacht haben, als das, die Ausnahme, die Regel zu bestätigen, dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir immer hier enden. Ich meine tatsächlich, der Zugang zu politischen Themen, der Zugang zu Archiven, ist wahnsinnig schwer im deutschen Fernsehen. Ich kann Ihnen sagen, bei Joschka und der Fischer habe ich viel mit Archivmaterialien gearbeitet. Wie schwer und wie teuer das heute geworden ist, das kann sich kein junger Filmemacher mehr leisten. Dieser Zugang sozusagen auch für eine jüngere Generation offen zu machen und auch mit diesem wertvollen Gut, nämlich dem filmischen Gedächtnis einer ganzen Gesellschaft über Jahrzehnte umgehen zu können, als eine dauerhafte Institution, würde vielleicht auch jüngere Leute dazu führen, dann auch wieder zuzuschauen.
Vor allem würde man einen Pool rekrutieren von Filmemachern und Macherinnen, die später wieder neue Drehbücher machen.
Wir dürfen auch nicht vergessen, und ich erfahre das ja durchaus immer mit den Studenten, die Generationen, die nachgewachsen sind, haben eine andere Art von Sozialisation, von Erzählweise. Sie sind aufgewachsen mit Computern, mit MTV, mit schnellen Formaten, die sozusagen die Etablierten, die sich sozusagen in den Nischen eingerichtet haben, die ihre Verbindung auch mit den Redakteuren haben, natürlich komplett vom Kopf auf die Füße stellen, weil sie eine andere Erzählweise haben. Und deswegen auch sich andere Kanäle suchen, um sich ihre Informationen oder ihre Produkte auch, YouTube hat 10% des gesamten weltweiten Internetverkehrs. Das müssen Sie sich mal in den Kopf machen.
Will das noch
48
ausbauen.
Stunden Filmmaterial wird pro Stunde auf der Welt auf diesen Kanal hochgeladen.
Aber jetzt ein anderer Aspekt, im Vorgespräch haben Sie gesagt, man muss im Grunde zunächst als Regisseur auch ein guter Kaufmann sein oder zumindest gute Leute im Umfeld haben, die entsprechend das Geld beschaffen und verwalten.
Das haben Sie gesagt, nicht ich, aber als eine Konsequenz dessen, ob ich, wie ich sozusagen aus den dokumentarischen Arbeiten heraus leben kann.
Aber Sie haben mir gesagt, dass es nicht ganz einfach war, die 6 Millionen zu beschaffen, die Sie brauchen für den nächsten Film Lauf, Junge, Lauf.
Ja, das ist eine andere Debatte. Da reden wir jetzt auch wieder über einen Spielfilm. Das ist ein Spielfilm, den ich jetzt plane. Ein Kinofilm, der 6 Millionen aus diesem Land für ein Kinoprojekt, das ist sozusagen schon in der kritischen Zone. Da braucht man allerdings einen langen Atem. Entwickelt wurde es auch mit einem 6-stelligen Betrag aus privaten Mitteln. Also das heißt, ohne Förderung auch ein Buch zu entwickeln und dann auf die Beine zu stellen. Da braucht man gute Leute, da braucht man auch kaufmännisch versierte Leute, die so eine Produktion. Aber das ist sozusagen auf der Kinoebene, die zusammen mit dem Fernsehen, da ist die
ARD. Braucht man diese Budgets, um großes Kino zu machen?
Ja, das ist heutzutage, glaube ich, schon Standard, um ein Kinoprojekt in diesem sozusagen internationalen Maßstab, ist auch eine deutsch-französisch-polnische Koproduktion. Das ist das unterste Limit, das wir haben. Es ist ein Film, der mit einem Kind in der Hauptrolle spielt, das heißt mit 50 Drehtagen. Und das heißt, man hat eingeschränkte Drehzeiten, dadurch, dass die Kinder nicht 8 bis 10 Stunden drehen können am Tag. Das heißt, so ein Drehtag kostet viel Geld und dann alleine summiert sich das. Mit den 6 Millionen, mit denen ich hier anfange, bin ich mindestens 2 Millionen unterfinanziert.
Gut. Sehen Sie das genauso, dass man dieses große Geld braucht aus Ihrer Praxiserfahrung?
Es wird alles immer teurer, also insofern, das Equipment wird zwar kleiner, aber deswegen nicht preiswerter, es ist schneller handhabbar, wird deswegen auch nicht preiswerter und das, was an kreativer Leistung erbracht werden muss, ändert sich dadurch nicht, dass man mit der RED drehen kann. Also Autoren, ein Skriptkonzept, eine Auflösungskonzeption und so weiter, braucht man trotzdem alles noch. Und
aber die Leute, weil ich frage nur deshalb nach, weil Ihr Kollege Lothar Mikos das Gegenteil behauptet in seinem Interview. Er sagt, wir sind viel zu stark ausgestattet. Kreativität hat mit Geld nicht allzu viel zu tun, sondern man könnte auch gute Produkte liefern mit viel, viel weniger Etat.
Das ist leider eine weit verbreitete Tendenz und da muss ich meinem werten Kollegen Lothar Mikos durchaus widersprechen. Also das ist eine Tendenz, die wir im dokumentarischen wie fiktionalen Bereich wie im Journalismus zunehmend bemerken, seit der Anti-Elite-Debatte, dass irgendwie Kreativität und künstlerische Arbeit zum Nulltarif irgendwie zur Verfügung stehen soll.
Das ist, also mittlerweile ist es ja so, dass der Mainstream permanent unterfinanziert ist im Fernsehen.
Na, nicht nur das.
Wir reden nicht über Experimentalfilme, sondern über den Mainstream. Ja. Der ist dermaßen unterfinanziert, dass die Drehtage viel zu lang sind. Alle arbeiten unter kriminell illegitimen Bedingungen. Es ist der Gesundheit nicht förderlich, es ist gefährlich, also das, alles wird immer teurer und die Budgets sind gleich geblieben oder sogar gesunken. Das ist natürlich komplett absurd, das geht gar nicht.
Ich vermute, er meint, dass man auch, wenn man bestimmte Sujets, Stoffe entwickelt, mit diesen heute zur Verfügung stehenden Kameras und den Produktionstechniken auch originelle Stoffe, tiefgehende Stoffe entwickeln kann, ohne jetzt sozusagen immer das ganz große Equipment, was Pepe Dankwart auffährt bei seinem Lieblingsfilm Crook und all das andere. Geht das? Ich möchte nur die Diskussion öffnen.
Aber da sind wir doch bei der Frage, die wir vorhin schon hatten. Also es gehört erstmal eine wirklich gut recherchierte, gut durchdachte, aus dem Leben geschöpfte Idee dazu und nicht nur eine, die man aus einem Fernsehspektrum neu zusammensetzt und vielleicht in eine neue Form gießt. Das heißt, man muss Autoren haben, die Zeit haben zu recherchieren, zu schreiben, einen Regisseur, der eine Zeit hat, sich ein Konzept zu entwickeln, und Kreativität und künstlerische Tätigkeit sind nicht für nichts zu haben, sonst sterben uns die aus.
Okay.
Ich würde eigentlich jetzt nochmal darauf hinweisen, wir sagen jetzt hier, dass Fiktionale ist unterfinanziert. Wenn ich mir aber jetzt das Non-Fiktionale, das Dokumentarfilm machen, egal in welchem Format und welcher Länge, in welcher Kürze anschaue, ist es immer um ein Vielfaches unter dem normalen Standard des Fiktionalen. Also wenn man jetzt einfach mal hergehen würde, weil wir hier im Haus von Rheinland-Pfalz sitzen, es gibt vom 1. Juni 2009 eine Protokollnotiz, die vorsieht, dass Fiktionale und Non-Fiktionale Programme in der Behandlung gleich betrachtet werden sollen in der Vergütung, auch in der Vergütung der Wiederholung. Wenn das nur mal geleistet wird. Das kann nicht eine einzelne Redaktion leisten. Das muss sozusagen dann auch innerhalb des Rundfunkstaatsvertrages umgesetzt werden. Dann gibt es vielleicht auch wieder Freiräume innerhalb der einzelnen dokumentarischen Macher, egal ob es jetzt Produktionsfirmen oder Einzelpersonen sind, auch wieder was zu entwickeln. Weil wenn man nie Geld auf die Seite legen kann, kann man auch nichts entwickeln. Kann man sich auch nicht journalistisch vorbereiten und kann man auch keine tolle Idee haben, wo man dann zur rechten Zeit dann schon vorbereitet dasteht und sagt, hier, ich habe schon alles recherchiert. Das ist so.
Darf ich da noch ganz kurz eine Anmerkung machen? Es hat wirklich lange gedauert in diesem Land, ungefähr seit 10 Jahren arbeite ich daran, auch in den Sendern und in den Förderanstalten. Das muss ich dazu sagen, dass Dokumentarfilm Geld kostet. Dass Filme, die ins Kino kommen, im Prinzip den gesamten selben Produktionsaufwand haben, nur damit, dass sie keine Schauspieler haben und dafür aber viel längere Entwicklungs- und Drehzeiten. Dass man ein Budget von 1 Million sozusagen heute, wenn man ihn fürs Kino macht, und das ist jetzt völlig unabhängig, mit welcher Kameratechnik man so etwas dreht, ein Budget braucht, die dann auch den Erwartungshaltung des Publikums im Kino und dann auch wieder rückwirkend natürlich das Grand Format, das immer auch kleiner wird im deutschen Fernsehen, also sozusagen der große Dokumentarfilm, der abendfüllende, auch koproduzierte Dokumentarfilm mit dem Kino, ein Budget braucht. Das haben viele Leute einfach immer nur für illusorisch gehalten, weil sie gesagt haben, naja, da geht man nur mit der Kamera raus und hält drauf und dann schneidet man es zusammen.
Macht man das alleine zu Hause fertig.
Das, Herr Unger, haben Sie schon von diesen Problemzonen gehört?
Das stimmt. Die Etats sind in der Regel in den Häusern der ARD dafür nicht angestiegen, seit Jahren. Wir zahlen auch nicht bessere Honorare. Der RBB zahlt zum Beispiel auch kaum Wiederholungshonorare. Das ist ein großes Thema, aber die Budgets insgesamt steigen nicht. Und das sind natürlich dann Umverteilungsdiskussionen in den Häusern auch. Die Anforderungen an die ARD steigen natürlich technologisch. Gestern ging es um die Sportrechte, das ist durch die Medien gegangen. Auch das alles will und soll die ARD bewältigen. Das heißt, die Doku-Etats steigen in der Regel nicht. Bei uns sind sie zumindest gleich geblieben. In der nächsten Woche werden wir in Richtung Kino-Co-Dokumentarfilm ein bisschen was auf den Weg bringen. Das möchte ich aber noch zurückhalten heute. Also wir versuchen da das, was wir können. Aber in der Tat stimmt es, die Budgets für Dokumentationen und Dokumentarfilme in den Häusern sind in der Regel nicht
gestiegen. Würden Sie sagen, dass es sowas wie die Betriebswirte und Controller, das erklären, eine Fehlallokation von Ressourcen gibt?
Was ist Fehlallokation?
Fehlallokation, Sie geben die Kohle für die falschen Dinge aus.
Als Dokumentsch würde ich sagen, ich könnte mir eine andere Verteilung vorstellen. Na klar,
aber ja, als Dokumentsch.
Bitte?
Es ist ja nicht so, dass die Budgets nicht steigen. Es ist so, dass die Budgets sinken.
So ist es.
So, ja. Ich produziere viel für WDR, für NDR, SWR. Wir hören überall das gleiche Lied. Ich möchte hier nicht über Zahlen reden, aber das kann man in Erfahrung bringen. Oder ich hoffe, man könnte es in Erfahrung
bringen. Sie können ruhig über Zahlen reden,
wenn es denn transparent gemacht würde. Auch ein Kritikpunkt, es ist eben nicht transparent. Warum eigentlich nicht? Das ist ja unser Geld, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Also die Budgets sinken richtig. Und dahinter steht natürlich eine Grundsatzfrage. Was ist einem der dokumentarische Journalismus wert? Und offenbar ist da einem weniger wert als andere Genres. Das muss man mal auf den Punkt bringen. Ich habe aber das Gefühl, dass es für diese Thematik nicht die richtige Veranstaltung ist. Weil wer würde heute Abend da widersprechen?
Naja, es heißt ja nicht nur, dass man widersprechen muss, es sind ja ein paar interessierte Leute da.
Ich glaube, wir sind uns schnell einig, dass wir für bestimmte Leistungen angemessen honoriert werden müssen.
Richtig.
Nur diese Verhandlungen, darauf möchte ich hinweisen, die laufen von der AGDOC, die laufen auch von der Produzentenallianz. Und die müssen auch begleitet werden, auch durch eine politische Debatte.
Aber Herr Lambe, ist ja schon wichtig, wenn Sie das mal sagen und dann versteht man das und der normale Zuschauer oder Interessent an solchen Fragen weiß es so nicht. Dann hat es ein anderes Gewicht, weil Sie ja durchaus als jemand gelten, der schon Verhandlungsspielraum hat und nicht gerade jetzt ganz schlecht behandelt werden als Auftragnehmer, ne?
Das kann ich deutlich genug gesagt.
Ja, genau.
Es ist in der Fiktion genau dasselbe. Es sinkt. Es ist im Grunde genommen, es gibt, soweit gerüchteweise gibt es die Direktive, alles muss 20% billiger werden. Und genauso, das ist auch die Erfahrung, die Einkünfte der Filmschaffenden sind ungefähr um genau diese Zahl gesunken in den letzten Jahren. Und das Ende der Fahnenstange ist schon lange erreicht. Das ist offenbar in der Öffentlichkeit noch überhaupt nicht bekannt genug.
Man denkt immer, es gibt eine Verwertungskette. Ich meine, wie viele neue Sender und Verwertungsmöglichkeiten sind hinzugekommen? Das Werk ist immer das Gleiche. Das Recht wird aufgesplittet, die Nutzungsrechte werden vervielfältigt. Der Urheber hat eigentlich nichts davon.
Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt noch was in diesem Programm auch angekündigt, was den Rand angeht, sozusagen, das sage ich, das Dokumentarische. Es gab mal Zeiten, da gab es das kleine Fernsehspiel noch um 10 Uhr abends. Es gibt heute
52 Mal im Jahr.
Und das 52 Mal im Jahr. Das heißt, heute ist anspruchsvolles Programm in der Regel immer nach Mitternacht. Und wer schaut nach Mitternacht, ist also sicher dann eben die, die morgens ausschlafen können oder junge Leute. Also das nur, was den Rand angeht. Und der zweite Punkt ist natürlich, und das ist Fakt, sowohl was das Fiktionale als auch was das Dokumentarische angeht, wo immer heute man in einen Sender kommt, und da will ich keinen ausnehmen, haben die Sparauflagen und sagen, es tut mir leid, wir sind ausgeplant für die nächsten 3 Jahre und wir haben auch kein Geld mehr. Das ist eine Tatsache, die wir hier nicht durch positive Beispiele und auch durch so eine Art Arbeit, die Sie machen, vielleicht der Regelfall sieht anders aus.
Das war nochmal ein ganz gutes Zwischenfazit und gleichzeitig eine Startrampe für Sie, für Ihre Fragen. Die Kollegin hinten hat ein Handmikrofon bereit und wenn Sie einen Beitrag machen wollen oder eine Frage stellen wollen, sind Sie herzlich dazu eingeladen und die Kollegin wird Ihnen das Mikrofon reichen. Noch sehe ich kein Handzeichen.
Darf ich in der Zwischenzeit mal auch was fragen? Ich habe gestern gehört und ich möchte wissen, ob jemand weiß, ob das stimmt, dass das ZDF jetzt am Dienstag um 20.15 Uhr einen neuen Sendeplatz für Dokumentation und Dokumentarfilme eingerichtet hat.
Naja, schon entsprechend ZDF-Zeit.
Das heißt Zeit, genau.
ZDF-Zeit.
Ja. Das ist aber ein anderes Genre. Wie sollte man es nennen? Vielleicht ein visuelles Feuilleton? Wäre das ungefähr richtig?
Naja, wir haben ja anfangs uns die Frage gestellt, wird dokumentarischer Journalismus verdrängt? Und ich würde behaupten, nein, dokumentarischer Journalismus hat verschiedene Erscheinungsformen. Ja, nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch bei den Privaten. Die nennen das ja auch Doku, von mir aus Scripted Reality. Aber alles ist Non-Fiction, ist irgendwie Doku. Nur, und darüber müsste zu reden sein, innerhalb dieses Genres, da gibt es ganz massive Veränderungen.
Jedenfalls glaube ich.
Und ZDF-Zeit ist eine bestimmte Erscheinungsform.
Richtig. ZDF-Zeit auf 20.15 Uhr gilt aber schon, ich glaube, als notleidend, weil die erwarteten Quoten doch nicht eingefroren werden und selbst das nachfolgende Frontal 21 unter diesem Vorläufer leidet. Ich glaube, so viel kann man dazu sagen. Und deshalb sind da die Dinge in Bewegung. Aber es ist eine eigene neue Form der anspruchsvollen visuellen Gestaltung von Zeitthemen. Sag mal, wie ist Zeitmagazin visuell umgedeutet? Bitte schön, Ihre Frage.
Das ist eigentlich weniger eine Frage, sondern eine Feststellung. Es begann der Abstieg des Fernsehens mit der Einstellung, die Sendung, unter deutschen Dächern. Das war eine hervorragende Reihe, damals noch von Radio Bremen. Ich war 10 Jahre bei Radio Bremen, habe den langsamen Abstieg von Radio Bremen leider Gottes sehr hautnah miterlebt, was da für tolle Sendungen einfach nicht mehr stattfanden, weil sie sagen, wir haben kein Geld. Und dann eben mit der Story, wie eben auch schon erwähnt, dass es plötzlich keine Stories da im ersten Programm mehr gibt oder nur ganz selten. Das ist einfach eine Katastrophe, ja. Das heißt, der politische Journalismus und auch dazu zähle ich halt den dokumentarischen Film, der ist ausgeblendet. Das ist nämlich die Tatsache. Und dafür gibt es dann eben auch kein Geld. Haben wir kein Geld, hatten wir schon. Ja, und Radio Bremen gibt es ja überhaupt nicht mehr, gehört ja einer Produktionsfirma, der Tochterfirma von Bavaria. Und das sind alles Sachen, da regt sich offenbar nur das Internet drüber auf. Okay, danke.
Okay, weitere Fragen oder Anmerkungen? Hannes Karnick oder vielleicht die Kollegin hinten in der zweitletzten Reihe rechts, bitteschön. Ja, genau.
Hört man mich? Ja. Es wurde diskutiert darüber, was wollen junge Menschen sehen, was interessiert junge Menschen im Fernsehen und wieso findet man das so schwer heraus. Ich sitze hier mit meinen Schauspielkollegen von der HFF und es werden wirklich unheimlich viele sehr, sehr gute Filme gemacht in der HFF und auch an anderen Hochschulen, wie ja schon erwähnt wurde. Und ich weiß von dieser Brandenburg-Reihe, ich fand das super, aber es verschwinden so viele gute Filme, einfach dann im Archiv und diese Filme repräsentieren quasi das, was uns interessiert, das, was uns bewegt, die junge Generation. Und ein Kommentar, den ich mitbekommen habe hier in der Reihe. Ich meine, ich finde es super, alle, die hier sind, aber wo sitzen die jungen Menschen? Also warum ist niemand hier unter 30? Da vorne und...
Aber Sie haben noch Ihr Mikrofon, Sie können weiter Ihr Anliegen präsentieren. Nein, gar nicht. Ich meine, was jetzt diese Frage da wäre,
Warum ist es aus Ihrer Einschätzung so, dass Ihre Filme, die gut sind, eben keine Resonanz finden oder nicht aufgekauft werden oder präsentiert werden, zum Beispiel von Sendeanstalten? Was wäre Ihr Eindruck?
Also ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich frage es mich echt.
Weiß das einer der jungen Kollegen vielleicht?
Hat ihr eine Idee?
Woran das liegt? Das würde uns ja weiterbringen.
Warum die nicht ausgestrahlt werden?
Ja, oder warum die nicht die Resonanz finden, die sie sich selbst gerne versprechen? Bitte schön.
Also ich glaube auch teilweise, also dass ich der Mut einfach zusprechen würde. Also wir kennen das einfach allein schon wegen den Besetzungen. Also nichts gegen die Kollegen, die im deutschen Fernsehen zu sehen sind, aber es sind immer die gleichen Gesichter. Und oftmals bekommt man die Absage von einem Casting, weil eine prominentere Person besetzt wurde, weil sie schon im Fernsehen bekannt ist. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für viele Regisseure. Mhm.
So. Vielleicht können Sie was dazu sagen, diese unverbrauchten Gesichter, sehen Sie das auch so, dass die keine Chance haben?
Ja, sicher, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion. Ich weiß nicht, ob das hier der Raum dafür ist. Das ist ganz klar, es gibt ein Irrtum zu glauben, dass Stars, der Begriff Star ist halt in Deutschland auch ganz falsch gebraucht, dass bekannte Gesichter automatisch für Quote sorgen, das ist ja Quatsch, das wissen wir ja alle. Also das ist die Geschichte, die Geschichte, die einen Film gut macht. Es gibt nun ganz, ganz wenige Stars in Deutschland, wegen denen die Leute ins Kino gehen und wegen denen die Leute vielleicht auch den Fernseher einschalten. Aber es gibt sehr viele bekannte Gesichter, die in einem bestimmten Film auftauchen und der Film hat trotzdem keine Quote. Also insofern, natürlich, da müsste viel mehr, auch da ist Mut vonnöten, was das Casting angeht, ganz sicher.
Aber Sie können den Kern aufgreifen. Heißt das, dass jüngere, talentierte Leute eben zu wenig Chancen kriegen? Ist das auch Ihre Beobachtung aus Ihrer Praxis? Sie sind ja in vielen Filmprojekten dabei, dass Sie selbst feststellen, dass jüngere, unverbrauchte Gesichter, neue Leute wenig auftauchen? Das war, so habe ich das vermutet aus der Frage.
Ja, aber nicht nur dort, das ist eben auch für alle so. Also ich bin zum Beispiel natürlich, wenn ein Student fertig ist oder im Endstadium, immer auch bereit, eben sozusagen sein künstlerisches Talent zu dokumentieren, weil er kein Œuvre vorzuweisen hat. Die Angst, die hier beschrieben worden ist, die oft da ist, das hat er denn schon gemacht und dann er hat noch nichts vorzuweisen, hat für die Anfänger extrem Schwierigkeiten. Obwohl das gilt für Schauspiel wie für, ich bin an einer Kunsthochschule, das heißt, das sind Künstler, die dort arbeiten und zwar in allen Formaten, zeitbezogene Medien, dokumentarisch inszeniert und auch hier für den musealen Raum. Dort sozusagen den Einstieg zu finden wird, weil wir, glaube ich, 500 Absolventen pro Jahr in allen Film- und Ausbildungsstätten haben, die alle auf den Markt drängen, ist natürlich das, was er auch sagte, natürlich wirklich kein Platz für alle, aber selbst für die, die hochtalentiert sind, extrem schwierig, da einen Fuß reinzukriegen. Da wäre eine große Aufgabe in den öffentlich-rechtlichen.
Aber zur Ehrlichkeit gehört ja auch dazu zu sagen, dass natürlich die Älteren sich in den Strukturen gut auskennen. Und Filmfinanzierung ist ein komplexes Geschäft, Filmförderung, Senderkontakte und so weiter. Und die Jungen haben es einfach schwer. Das muss man sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das haben wir überall in allen Sparten und eben auch bei den Filmemachern. Insofern finde ich die Anregung gut.
Aber das ist ein bisschen so wie der alte Löwe im Rudel. Solange er sich verteidigen kann gegen die junge Welt.
Genau so ist es.
Aber Herr Unger, schlüpfen Sie doch mal in den Schuh. Und die jungen Leute hatten ja ein anderes Anliegen präsentiert. Was könnten Sie als Vertreter einer großen ARD-Anstalt denn tun, um dieses Anliegen stärker aufzugreifen?
Eine verstärkte Kooperation mit den hier ansässigen Filmhochschulen. Da sind wir dabei mit der HFF und der DFFB. Okay. Das wollen wir, weil wir genau dieses Problem ähnlich einschätzen. Aber wir müssen eben beides. Wir müssen den Arrivierten, den Älteren, den guten Filmemachern möglichst Arbeit und Aufträge geben und den Jungen eben auch. Und dann haben wir ein Strukturproblem in Berlin-Brandenburg. Das ist bekannt, ein relativ kleiner Sender und eine wunderbar kreative große Szene.
Ja, Luxusprobleme. Bitte schön in der ersten Reihe. Sie, vorne rechts.
Dankeschön. Mein Name ist Claudia Wick, ich bin Fernsehkritikerin, ich gucke seit ich 6 bin Fernsehen, ich schreibe seit 20 Jahren darüber, ich bin seit 12 Jahren in der Fernsehpreisjury, Hans-Werner Mayer wird es bestätigen können, ich gucke sehr viel Fernsehen, ich glaube, ich kenne den Markt und ich kenne auch diese Debatte und ich habe jetzt eine Frage ans Podium und zwar habe ich immer gedacht, wenn das Demand-Fernsehen kommt, also wenn alle diese Probleme, dass es in der Nacht kommt, dass es sich gegenseitig erschlägt. Wenn das weg ist, dann wird das Gute über das Normale siegen. Jetzt haben wir die Mediatheken, wir haben sozusagen die Möglichkeit, eine Woche lang nachzuschauen und ich stelle fest, das, was Sie jetzt beschreiben, wird mit wenigen Ausnahmen, wenn Frau Honecker spricht oder wenn Herr Lambi einen neuen Film macht oder wenn bestimmte Ausnahmesituationen stattfinden, sind die Klickzahlen nicht anders als die Quote. Ich selber muss mich jeden Tag mit Qualitätsfragen auseinandersetzen und frage mich jetzt also, was ist Ihre Antwort darauf? Meine Antwort ist, dass das Publikum vielleicht doch etwas anderes sehen will.
Und wie anders? Können Sie das auch noch ein bisschen ausführen? Wie anders?
Ja, ich glaube, dass das Fernsehen zu, wir könnten noch mal einen Abend darüber reden, warum, aber zu einem Restzeitverwertungsmedium geworden ist, dass man immer dann einschaltet, wenn alles andere nicht mehr geht, wenn ich nicht mehr zur Pipe Dankwart ins Kino gehe, wenn ich nicht mehr in die Volksbühne gehe, wenn ich mich nicht mehr mit Freunden treffe. Und ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub und ich habe dann auch festgestellt, wenn ich vom Strand komme, will ich auch Let's Dance sehen. Also sozusagen in dem Punkt, wenn ich sozusagen selber müde bin, dann habe ich auch andere Interessen, als wenn ich mit meiner DVD-Box beim Fernsehpreis sitze. Und ich kann das wirklich nur noch mal 100-mal unterschreiben. Beim Fernsehpreis haben wir die luxuriöse Situation, dass wir gar nicht wissen, wie wir auf diese 5 Dokumentationen kommen sollen, weil wir nur 5 Slots haben für die Prämierung, weil dahinter ein riesiges Land ist. Das Problem ist einfach nur, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin die Letzte in meinem Milieu, die zum Beispiel noch eine Fernsehzeitung hat. Also die sich sozusagen nicht bei Hugendubel an die Kasse stellt und sagt, hier gibt es nur Kochbücher, sondern wirklich weiß, wann was wo läuft. Ich meiner Meinung nach ist das wirklich multikomplex. Aber die Frage konkret an Sie ist, wie erklären Sie mir, dass in den, wenn eine Woche lang die guten Produkte jederzeit verfügbar sind, also mein Stream ist sehr stabil, wenn ich einen guten Internetanschluss habe, warum das sich dann nicht umdreht? Mit diesem Milieu, das angeblich nur einfach am Abend nicht schaut, weil es in die Volksbühne geht.
Ja, ich hätte eine Frage direkt zurück, weil sind die Klicks sozusagen, die sozusagen auf die Mediatheken zurückgreifen, von denselben Altersgruppen gemacht oder sind das die jungen Leute, die auf die Mediatheken gehen und die ältere Generation, die das live schaut? Gibt's da auch, also das wäre noch interessant, weil das ist dann wäre ein Hinweis auf mein Post-TV-TV-Sendeschauverhalten.
Also Ihr Post-TV-TV-Verhalten ist letztlich ja eins, das haben Sie ja gerade selber gesagt, wo die Leute sich das so zusammenstellen. Ja. Herr Unger könnte da höchstwahrscheinlich viel was Qualifizierteres für den RBB sagen. Grundsätzlich, mich interessiert das halt immer, wenn ich in die Redaktion frage, gibt es andere Ratings, dann gibt es ganz internetaffine Ratings, also da, wo transmediale Projekte stattfinden, da, wo es eine Fanbase vorher bei Facebook gibt, das ist auch natürlich alles sehr jugendaffin, aber Fakt ist, dass dieses, mir zerrinnt dieses Publikum, das Sie skizzieren, zu dem ich natürlich mit meinem Hochschulabschluss auch gehöre, mir zerrinnt das sozusagen durch die Finger. Ich weiß nicht, wo sind die Leute, warum gucken die das dann nicht, wenn sie sich das jederzeit die Mahnt holen können.
Okay, Herr Lambi hat eine Antwort für Sie.
Den Versuch einer Erklärung. Das Fernsehen seit vielen Jahren, aber im zunehmenden Maße, ist durchformatiert. Warum sollten Sie denn eine Sendung, die natürlich auf, sagen wir, Montag oder Dienstagabend 20.15 Uhr oder 21 Uhr per Video on Demand sich nochmal anschauen wollen, wenn Sie davon ausgehen können, dass es nächste Woche wieder Montag oder Dienstag um 20.15 Uhr läuft? Und je durchformatierter das Fernsehen ist, desto weniger Anreiz gibt es dafür, das auch über andere Verbreitungskanäle zu erfahren. Also, dann, wenn, wie bei Pepe Dankwart, er sich mit Joschka Fischer beschäftigt und er eine eigene Form findet, einen Film, über den man eine Menge sagen kann, politisch, journalistisch, aber er hat eine eigene Form, dann haben Sie einen Grund, wenn Sie es verpasst haben, sich das über andere Wege nochmal zu besorgen. Aber das Format Fernsehen hat im Video on Demand eigentlich keine große Zukunft.
Gut, noch eine Hannes Karnick, eine zugespitzte Frage bitte. Das Mikro ist da.
Ja, Hannes Karnick, ich mache selber Filme und produziere auch. Was mich an der Diskussion so ein bisschen noch unerfüllt lässt, ist die Frage, als kommt das alles über uns? Irgendwie gibt es zu wenig Geld, es gibt zu wenig Sendeplätze, es gibt zu wenig Qualität, es gibt zu wenig Mut. Das sind doch eigentlich Menschen, die das entscheiden. Das sind Planungen, das sind Gremien, das sind Intendanten oder Programmdirektoren, die dafür verantwortlich sind. Das kommt doch nicht irgendwie aus der Cloud, aus der Neudeutschen.
Okay. Herr Issen hat sich auch gemeldet, ich hätte ihn sonst sogar ganz frech selbst angesprochen, weil er ist einer der mächtigsten Gremienvertreter in Deutschland. Er soll kein Understatement. Vielleicht erklären Sie uns, weil Sie ja wirklich an den Machthebeln der Gremien im ZDF sitzen, was Sie aus der Diskussion gelernt haben und ob wir bei Ihnen als Gewerkschafter hoffen können, dass Sie auch was verändern können.
Also ich bin Mitglied des Verwaltungsrats des ZDF. Ich finde, ein Punkt ist hier heute Abend, gerade wenn es um Gebühren geht, um das Beitragsaufkommen geht, nicht hinreichend erörtert worden. Das ist nämlich die Frage, wie sieht es um die Akzeptanz der Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen im Hinblick auf die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit also des Fernsehens und des Hörfunks aus? Wir in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben ja das Problem bei der Umstellung jetzt vom Gebühren auf das Beitragsmodell, bei dem noch niemand voraussehen und sagen kann, ob es zu mehr oder zu weniger oder zu etwa dem gleichen Finanzvolumen führen wird für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Diese Umstellung des Gebühren auf das Beitragsmodell ist erkauft worden zunächst einmal durch den Verzicht auf eine sonst fällige Gebührenerhöhung ab 2013, zunächst einmal für 2 Jahre ausgesetzt. Vieles spricht aber dafür, dass es in der Gebührenperiode 13 bis 17 überhaupt keine Erhöhungen geben wird, mit erheblichen Auswirkungen auf das, was sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den kommenden 4 Jahren leisten kann. Mhm. Überall laufen die Sparpläne, es wird Personal abgebaut, die einzelnen Etats werden abgebaut und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann nicht darauf verzichten, in seinem Programmangebot eine hinreichende Akzeptanz bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zu erreichen, weil das auch eine Legitimation für das Gebühren bzw. das Beitragsmodell
sein vertiefen darf. Haben Sie aus der Diskussion für sich selbst was gelernt als Kontrolleur im Verwaltungsrat? Weil die Ressourcen, die Sie ansprechen, die gehen ja für bestimmte Sportrechte drauf. Sie werden im Showbereich für Stars sehr stark gezahlt. Und Sie haben auch in anderen Unterhaltungssektoren gehen sehr viele Ressourcen weg. Ist das für Sie eine Frage, die Sie als Chefkontrolleur im Grunde im ZDF auch beschäftigt, dass man das Geld für die falschen Dinge ausgibt und dann zum Beispiel für das Dokumentarische und für anderes kein Geld mehr übrig bleibt?
Also was die Sportübertragungsrechte anbelangt, ist ja das ZDF ausgestiegen aus dem Wettbewerb um die Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga.
Und bei der Champions League eingestiegen.
Das haben wir anderen überlassen. Ja gut, das hängt aber wiederum damit zusammen, dass man auf attraktive Sportarten nicht gänzlich verzichten kann, auch als ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wenn man die Akzeptanz des eigenen Programmes nicht zu sehr gefährden will. Ich gehöre zu denjenigen, die sogar befürchten, dass wir auf Dauer, das ist kein Thema für die nächsten 3-4 Jahre, dass wir auf Dauer in Deutschland möglicherweise keine Struktur behalten werden, die 2 öffentlich-rechtliche Rundfunksysteme rechtfertigt. Einfach wegen der abnehmenden Akzeptanz bei den Gebührenzahlern. Also von daher werden die Aussichten, und das ist vielleicht eine etwas pessimistische Prognose, die ich stellen muss, allerdings, für die nächsten Jahre eher schlechter, auch für diejenigen, die Dokumentarfilme machen. Ja. Ich bin der Meinung, dass man umschichten kann, das wird auch unter dem neuen Intendanten beim ZDF sicherlich geschehen, aber nicht unter völliger Ignoranz der Einschaltquoten und damit der Akzeptanz des Programmangebots.
Verraten Sie uns noch, was Sie heute Abend von den Kollegen hier gelernt haben als Kontrolleur?
Der Verwaltungsrat ist ja nicht für die Programmgestaltung primär verantwortlich, das ist der Fernsehrat. Wir sind für die Finanzen und für die Strukturen verantwortlich. Aber ich habe Verständnis dafür, dass mehr experimentiert werden muss. ZDF geht ja einen Schritt in diese Richtung. Ich darf daran erinnern, dass wir den digitalen Kanal Neo ja vor 2 Jahren praktisch kreiert haben, mit einer doch an sich erfreulichen Entwicklung, was die bisherigen Einschaltquoten dieses Programmangebots auch gerade bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern anbelangt.
Okay, Sie sind später auch noch bei unseren herrlichen Suppen dabei. Bitte der Kollege links außen an der Wand, wenn Sie ihm das geben können und dann pointiert sich äußern können. Bitte schön.
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt eben eine Kamera draufgehalten hätten, hätten wir schon eines der Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Dokumentarfilm gehabt. Aber gut, das nur als Nebenaspekt. Also ich möchte nochmal, ich meine, es ist tatsächlich extrem komplex. Mein Name ist Jan Lerch, ich arbeite bei einem Internetsender namens Tape TV, der Musikfernsehen macht und der 95 Festangestellte hat, die irgendwie so im Altersschnitt wahrscheinlich 26 oder 27 sind. Und Herr Unger, wir haben ja eine gemeinsame RBB-Vergangenheit, da ist möglicherweise das Problem, wie viele Festangestellte in dem Alter gibt es im RBB, also beispielsweise im journalistischen Bereich. Das, was Pepe Dankwart gesagt hat, Altersschnitt von 63 Jahren beim Publikum, in einigen Sendungen ja noch wesentlich höher, das ist eine Katastrophe, wenn man sich das wirklich vorstellt. Sie haben es gesagt, die Alterskohorte der über 70-Jährigen ist die größte bei solchen Sendungen, logischerweise. Das kann jeder, der ein bisschen Mathematik kann, erkennen. ARD und ZDF müssen sich fragen, wie lange sie eigentlich von unter 40-Jährigen überhaupt noch Rundfunkgebühren kassieren wollen. Das geht einfach nicht mehr. Die dritten Programme sind Spartensender für Senioren. Okay. Das Problem ist doch nicht, dass es... Ich bin ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ein Riesenfan. Mhm. Nur was da passiert, ist etwas, es gibt sehr, sehr gute Programme. Nicht nur Herr Lambi macht sehr gute Programme. Herr Lüttgert beispielsweise, ich glaube mittlerweile wahrscheinlich eigentlich schon pensioniert, macht mit die besten Dokus, die in der ARD laufen. Das sind hervorragende Sachen. Aber tatsächlich, Herr Lambi hat es gesagt, irgendwann muss die ARD, will die ARD möglicherweise umschalten, wieder Richtung Qualität und kann es gar nicht mehr, weil sie die entsprechenden Leute in ihren Reihen gar nicht mehr hat. Ein Problem, was seit vielen Jahren sich sozusagen auftut.
Herr Unger hat sich die Frage gemerkt.
Kurz nachfragen, was machen Sie denn da für ein Programm?
Ach ja, das ist jetzt zu vertieft.
Weil sozusagen...
Ja, unter anderem produzieren wir auch mit ZDF Kultur zusammen Musikfernsehsendungen, kooperieren auch mit anderen. Darum geht es.
Ich glaube, es ist verstanden worden, müssen es ein bisschen im Rahmen halten, weil wir auch fast zum Ende kommen. Die letzte Frage war noch in der Mittelachse hier, bitte. Der Kollege, glaube ich, direkt bei Ihnen. Wo war das Handzeichen? Genau der Kollege vor Ihnen, bitteschön. Das ist die letzte Frage und dann geht es nochmal.
Ja, genau. Mein Name ist Tim Steinauer. Ich wollte anknüpfen auch an das Thema Finanzierung. Und zwar, da gab es vor kurzem ist das Buch Kulturinfarkt erschienen, dass er die These aufstellt, dasselbe Geld für weniger Events, für weniger Einrichtungen. Wäre das jetzt so für den Bereich Dokumentarfilm, dass man auch hier sagt, man nimmt die bestehenden Budgets, aber finanziert davon weniger Projekte? Weniger mit mehr Etats denn jeweils.
Okay. Herr Unger, das ist eine Steilvorlage für Sie. Die Frage ist verstanden. Und Sie wollen die letzte Frage noch unbedingt loswerden. Bitte schön. Na, dann ist aber wirklich dann leider finish.
Eigentlich war meine Frage an den Herrn vom ZDF. Also mich würde mal interessieren, inwieweit, wie viel Prozent des Gesamtbudgets des ZDFs ins Programm gesteckt werden.
Okay. Gut, da kann er sich überlegen. Machen Sie zum Schluss. Wunderbar. Aber jetzt geht es erstmal an Herrn Unger. Die Jugendfrage, stirbt die ARD so weit aus von ihrem personellen Potenzial, dass sie überhaupt nicht mehr die Zielgruppen erreichen kann? Ganz kurz und dann kommen wir in die Schlussrunde.
Herr Lerch hat recht. Das gilt für das Fernsehen. Darüber haben wir gesprochen. Das gilt nicht so sehr für den Hörfunk. Die ARD macht ja nicht nur Fernsehen, sondern auch Hörfunk. Der RBB macht die Jugendwelle Fritz beispielsweise. Aber natürlich haben wir ein Riesenproblem, weil die jungen Leute vor allen Dingen über das Internet konsumieren. Dort haben wir natürlich große rechtliche Beschränkungen, das ist bekannt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann im Internet nicht frei agieren. Rundfunkstaatsvertrag und so weiter. Das ist ein riesengroßes Problem, wie wir in Zukunft jüngere Leute erreichen, wenn wir unsere Inhalte im Internet eben nur begrenzt umsetzen können. Das klassische Vollprogramm Fernsehen wird von den jüngeren Leuten natürlich nicht mehr so wahrgenommen wie in den 80er Jahren, die Pepe Dankwart angesprochen hat.
Jetzt haben Sie die kurze Antwort parat.
Ja, ich kann, glaube ich, jetzt nur schätzen, es sind etwa 70% des Gesamtetats des ZDFs, was ins Programm geht. Da fallen Lizenzgebühren und alles andere mit ein, Produktionsgebühren, Aufkaufgebühren. Anderer Teil sind Personalkosten und die übrigen Verwaltungskosten, die bei
5-6%. Richtig. Wobei dann es sich immer lohnt, als Parallelquelle Walter Krämer das Buch zu lesen, Die Statistik lügt. Weil in diesen Bereichen können Sie eine Menge verpacken. Das ist sehr stark eine Frage der Perspektiven und der Bilanzen. Ich würde gerne die Schlussrunde einläuten mit Herrn Lambi, damit wir sozusagen, das Leben ist zwar kein Ponyhof und kein Wunschkonzert, aber wenn Sie die Diskussion heute bilanzieren aus Ihrer Perspektive, was wären die ein, zwei Gedanken, wie sie nach vorne bringen würden, wie man an der Misere, die wir teilweise übereinstimmen, teilweise kontrovers diskutiert haben, wo man einen Lösungsansatz sieht. Sie sind jetzt, haben ein bisschen Starkult, Promikult, kriegen alles unter. Ja, es wird, Sie wissen da, wie es ist. Die Karten sehen Sie, es wird rezensiert. Ihnen geht's recht gut. So. Aber was wäre Ihre strategische Lösung, die Sie aus unserer Diskussion ableiten?
Ich bin hoch erfreut, dass Sie da sind vom ZDF-Verwaltungsrat. Weil es uns die Möglichkeit gibt, von Ihnen Transparenz einzufordern, die diese Diskussion, die hier mit verschiedenen Aspekten mehr oder weniger berechtigt läuft, auf den Punkt bringt. Ich finde, dass Sie eine, und zwar nicht nur Sie vom ZDF, sondern auch die Kollegen von der ARD, eine Bringschuld haben, der Öffentlichkeit klarzumachen, wofür das Geld verwandt wird. Und zwar nicht nur in der Aufteilung, die man bezweifeln kann, von Programm und Verwaltung, sondern für welche Bereiche, Sport, okay. Unterhaltung, dokumentarischer Journalismus, Nachrichten, dann eben auch Verwaltung. Also nochmal, wir müssen nicht anrufen und fragen, bei welcher Unterlage können wir es denn finden, sondern Sie müssen Pressekonferenz machen und dadurch eine öffentliche Debatte in Gang setzen, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der uns, glaube ich, allen am Herzen liegt, insgesamt nutzen wird.
Okay, ganz klare proaktive Haltung wird ja auch unterstützt durch die Aktivitäten im WDR. Geht es um die Kulturwelle im Hörfunk, aber das hat ja doch eine beachtliche Resonanz. Frau Stutterheim, was wäre Ihre strategische Lösung, die Sie aus dieser Diskussion heute ableiten?
Ich fürchte, ich muss mich als Wissenschaftlerin noch stärker einbringen und auch pointierter schreiben. Und als Filmemacherin kann ich nur sagen, die Erkenntnis der letzten Jahre verstärkt sich, dass man sehen muss, dass man möglichst unabhängig vom Fernsehen arbeitet oder die Kreativen und oder die kreativen Redakteure, die es im Fernsehen, in den Fernsehredaktionen durchaus noch gibt, versucht auch zu bestärken, so mutig zu sein wie in den 80er Jahren. Das hat Lutz Hachmeister vor zwei Jahren, drei Jahren auf DocWil schon mal gesagt. Damals gab es Redakteure, die es als ihre Aufgabe angesehen haben und ein Abenteuer darin fanden, Filmemacher zu unterstützen und auch mal ein Abenteuer zu wagen. Und heute geht es eben darum, schaffen wir mit dem Filmemacher, der Filmemacherin die Quote und werden wir nicht abgewatscht? Vielleicht finden wir doch wieder zurück zu so einem Status, wo es darum geht, gemeinsam Abenteuer zu wagen und dann vielleicht ganz lange, mit einem langen Atem, sukzessive Leute zum Fernsehen zurückfinden, die sich so abgewandt haben, dass sie auch nicht mehr in der Mediathek gucken, ob es sich lohnt, was nachzuschauen.
Frau Agnes Kirscher, wie sieht Ihr Abenteuer aus, was Sie ableiten?
Also ich kann mich da eigentlich den beiden Dingen nur anschließen und möchte auf einen Beschluss des Rundfunkrates vom WDR hinweisen, in dem beschlossen ist oder festgestellt wurde, dass dokumentarische Formate aller unterschiedlicher Längen besser geeignet sind, als Talkrunden im Fernsehen der Wirklichkeit näher zu kommen. Dahinter steckt natürlich, sowas wurde schon immer gesagt, Bernd Neumann hat es gesagt, bevor überhaupt die ganzen Talkrunden in der Breite eingeführt wurden. Was bedeutet, dass die Programmverantwortlichen, also sprich Intendanz, und Programmdirektoren nicht mehr bereit sind, auch auf das zu hören, was wir sagen. Weil wir wollen ja auch das Publikum erreichen, was auch vieles des Publikums sagt. Ich würde mir wünschen oder als Auftrag hier rausnehmen, dass da wieder ein Miteinander ist. Aber Miteinander kann nicht immer sein, dass von oben gesagt wird, ja, wir wollen aber jetzt hier Ihre Liste, die soll gemacht werden und alles andere hat einfach keinen Bestand. Das wäre mein Auftrag.
Der Schlüsselgedanke von Pepe Dankwart.
Da vieles ja schon gesagt ist, was ich unterstütze, werde ich, glaube ich, diese Runde mit einer kleinen Anekdote beenden, die mir zugetragen worden ist von jemandem, der dabei war, als ein großer Konzern, Apple, alle Gewaltigen, alle Hierarchen des amerikanischen Fernsehens und des kanadischen Fernsehens in einer exklusiven Veranstaltung zusammengebracht hatte. Also ob da war die HBO und CBS und also sozusagen alle, die dort sozusagen die Mediengewalt in ihrer Hand haben. Dann trat er vor das Publikum und guckte in diese 50, 100 Gesichter, die dort das Mediengeschehen bestimmen und sagte, you all in few years work for me.
Okay. Johannes Unger, wenn Sie noch heute Abend so eine Art Referententext schreiben müssen für die Intendantin morgen als Quintessenz des Abends, was würden Sie ihr reinschreiben und raten?
Ich würde ihr sagen, dass ich ja in so einer Art Doppelrolle jetzt hier war, einerseits als Vertreter des Systems, andererseits aber eben auch als Freund des Dokumentarischen. Ich habe insgesamt eine viel positivere Wahrnehmung, aber da bin ich vielleicht betriebsblind, weil ich finde, dass wir so tolle Sachen auch im dokumentarischen Fernsehen gemacht haben. Das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe es versucht, aber bin nicht durchgedrungen. Ich denke, dass wir uns zumindest darauf verständigen können, dass diese vielen Frustwelle, die sich da jetzt angehäuft haben, bei den frustrierten Redaktionen und bei den frustrierten Filmemachern, dass man da vielleicht nochmal rüberspringen kann, dass man vor allen Dingen, und das ist mir auch zu kurz gekommen, über die positiven Beispiele reden sollte. Das ermuntert nämlich immer nur den Untergang des Abendlandes zu beschwören, ist langweilig. Also ich finde gut, wenn wir über positive Dinge weiterkommen. Das wäre so mein Punkt und da würde ich ihr signalisieren, dass wir zum Beispiel das Thema, wie kriegen wir jüngere Leute in den Medienbetrieb und ins Filmemachen und wie können wir da auch helfen, das ist ein wichtiges, das würde ich sicherlich auch aufgreifen.
Und wenn die Intendantin sagen würde, das ist ja noch zu diplomatisch, sie möchte von ihr einen konkreten Vorschlag, was würden Sie empfehlen, was sie als nächstes wirklich anpacken soll?
Der Vorschlag, ganz hart. Der Vorschlag kommt von uns nächste Woche.
Okay. Hans-Werner Mayer, was nehmen Sie mit? Wo würden Sie den Hebel ansetzen, was Sie mit Ihren Möglichkeiten oder aus Ihrer Perspektive machen können, um die Dinge nach zum Besseren zu bewegen?
Ich kann aus meiner Perspektive nichts machen. Ich kann nur sagen, ich glaube, es tun drei Dinge in Not. Mehr Mut, mehr Lust an den Dingen, die man macht, und also an den Formaten, die hergestellt werden, und mehr Vertrauen in die Kreativen. Und ich glaube auch, ich kann Sie da nur unterstützen, also aus dem Geist des Jammerns heraus sind noch nie große Dinge entstanden. Das kommt nur, wenn man sich für eine Sache wirklich interessiert und wirklich Leidenschaft dafür hat. Und dieser Leidenschaft müsste man mehr vertrauen, meine ich.
Ich glaube aber, alle haben heute ihren Beitrag zu dieser Leidenschaft hier geleistet. Dafür danke ich Ihnen hier auf dem Podium für Ihre Aufmerksamkeit. Es geht immer ein bisschen weiter noch hier, weil die Referenten und die Beiträge hier geleistet haben, die werden Ihnen noch jetzt begegnen. Sie können bei einer frischen Spargelsuppe mit Rentierfleisch und einem exklusiven Riesling noch die Gespräche fortsetzen. Ich habe mir gelernt, das ist sozusagen sowieso das Wichtigste bei solchen Veranstaltungen. Da lade ich Sie ein und dann kriegen Sie auch die Thesen heute zum Mainzer Mediendisput der AG DOC gegen die Gummiwand der Ignoranz. Die zeigt Ihnen, welche positiven Perspektiven es gibt, weil wir leben ja derzeit auch in einer Zeit, wo offenbar das Publikum sich regt, nicht nur beim WDR, nicht nur beim ORF und vielleicht auch ein bisschen hier in Berlin. Also guten Appetit und viel Vergnügen bei dem wunderbaren Riesling. Danke, die alle dabei mitgearbeitet haben.